Es sind alles Tore zur Freiheit. In dem Moment, wo wir uns anerkennen und sagen, wow, ja, das ist ein Thema für mich, Trägheit ist ein Thema für mich in diesem Leben oder Stolz ist ein Thema für mich in diesem Leben, Perfektionismus ist ein Thema für mich in diesem Leben, Neid ist ein Thema für mich in dem Leben oder Wut ist ein Thema für mich in diesem Leben, dann ist das dein Tor zur Freiheit. In dem Moment, wo du ja sagst dazu, in dem Moment, wo du sagst, ja, das erkenne ich an in mir, das ist mein Thema, in dem Moment hast du die Möglichkeit, es zu verändern. In dem Moment hast du die Möglichkeit, mit deinem inneren Kind, mit dieser Wunde, die sich unzulänglich fühlt, die sich ungerecht behandelt fühlt und so weiter, mit der in Kontakt zu treten. Bei Schattenarbeit geht es darum, es wirklich zu fühlen, es anzuerkennen. Und der erste Moment ist wirklich erstmal die radikale Ehrlichkeit mit sich selbst.
Remember Who You Are, ein Podcast, um dich daran zu erinnern, wer oder was du in der Tiefe wirklich bist. Ich bin Wanda und ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt der Spiritualität, des Yoga und der persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier bei Remember Who You Are. Und wenn es darum geht, uns daran zu erinnern, wer oder was wir in der Tiefe sind, dann geht es gleichzeitig auch darum zu verstehen, wer wir alles nicht sind. Und darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Wir wollen uns hier heute einer weiteren großen Frage der Menschheit zuwenden. Eine Frage, die in der Psychologie, in der Philosophie, aber auch in der Spiritualität und in der yogischen Philosophie bewegt wird. Und zwar die Frage, was ist das Ego? Doch bevor wir in dieses spannende Thema und diese faszinierende Frage eintauchen wollen, lass uns einen Moment Zeit nehmen für eine kurze Achtsamkeitsmeditation, um erst einmal bei uns anzukommen. Das heißt, ich lade dich jetzt ein, für diese Übung erstmal alles aus der Hand zu legen. Solltest du gerade unterwegs sein, zum Beispiel im Auto, dann bitte nicht die Augen schließen. Du kannst diese Übung auch mitmachen, wenn du gerade spazieren gehst oder vielleicht auch gerade noch was anderes nebenbei zu tun hast. Aber wenn es dir möglich ist, dann leg jetzt einmal alles aus der Hand und schließ deine Augen. Atme immer tief ein durch die Nase und über den geöffneten Mund aus. Mach auch gerne einen Sound. Lass los. Atme tief ein über die Nase und über den geöffneten Mund aus. Loslassen, Schultern sinken lassen. Noch einmal. Wunderbar. Und dann erlaub dir, hier ganz bewusst einmal deinen physischen Körper wahrzunehmen. In diesem Moment spür die Kontaktpunkte. Vielleicht sitzt du auf einem Stuhl. Spür die Kontaktpunkte der Füße mit der Erde unter dir. Lass den Atem ganz entspannt ein- und ausströmen. Und mache hier einmal einen kurzen Bodyscan. Beginne bei der Kopfkrone, den Gesichtszügen. Und wann immer du mit deinem Bewusstsein einen Bereich deines Körpers berührst, erlaube diesem Bereich, sich noch ein kleines bisschen mehr zu entspannen. Entspann deine Gesichtszüge, lass den Kiefer weich werden. Mit dem Bewusstsein hinunter in den Nacken gehen. Schulterbereich. Für viele von uns sitzt hier viel Anspannung. Vielleicht magst du auch den Körper so ein bisschen bewegen, so ein bisschen schaukeln. Brustkorbbereich. Arme. Und Hände. Und lass deinen Atem hier mitgehen. Und wann immer du einen Bereich des Körpers bemerkst, der sich eng anfühlt, der sich dicht anfühlt, dann atme ein wenig tiefer in diesen Bereich ein Und mit der Ausatmung lass los. Erlaub, diesen Bereich deines Körpers loszulassen, weich zu werden. Geh weiter hinunter bis in den Bauch. Lass den Bauch ganz weich werden. Spür, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt mit der Einatmung, mit der Ausatmung. Der untere Rücken, das Kreuzbein. Der Bereich des Unterleibs. Gesäßmuskulatur. Mit der Ausatmung lass ich ein kleines bisschen mehr los. Mit jedem Moment, mit jedem Atemzug komme mehr und mehr im Hier und Jetzt in deinem Körper an. Geh mit dem Bewusstsein weiter in die Beine, Oberschenkel, Waden. Bis in die Füße, vielleicht auch hier einmal einen Atemzug bis in die Füße schicken, mit der Ausatmung loslassen. Und dann atme noch für ein paar Momente ganz bewusst ein durch die Nase und aus durch die Nase. Ein, vielleicht auf eine Zählzeit für 4. Und aus für 4. Ganz simpel. Ein- und ausatmen. Spür den Luftstrom, den Atemstrom an deinen Nasenflügeln. Bis hinunter in den Bauch. Und dann wie ein warmer Luftstrom den Körper wieder über die Nase verlässt. Mit jedem Moment erlaubt dir, mehr und mehr Anspannung zu lösen. Im Körper und im Geist. Mehr und mehr bei dir im Hier und Jetzt landen. Wenn du magst, dann leg jetzt eine Hand auf dein Herz. Nimm einmal Kontakt auf mit deinem Herzraum. Vielleicht kannst du deinen Herzschlag spüren. Und spür einmal rein in deinen Herzraum. Wie fühlst du dich in diesem Moment? Jetzt und hier, wo du dich entschieden hast, dir diesen Podcast anzuhören, dir Raum zu nehmen, neue Inspirationen zu empfangen, vielleicht Erkenntnisse zu gewinnen, Neues zu lernen, Impulse zu bekommen. Erlaub deinem Herzraum, sich zu entspannen. Lass auch deinen Geist weit werden. Schenk dir selbst ein Lächeln, dass du dir diese Zeit schenkst. Für deine Weiterentwicklung. Und wenn du soweit bist, dann öffne langsam die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Schön, dass du da bist und dass du Lust hast, heute tief in diese Frage einzusteigen. Was ist das Ego? Es ist quasi eine Frage, die, man könnte sagen, der Gegenspieler ist zu der Frage, was ist die Seele? Ich stelle mir uns Menschen gerne als eine Münze vor. Ja, und wir haben zwei Seiten auf dieser Münze. Auf der einen Seite ist unser höchstes Selbst oder unsere Seele, je nachdem, wie du das für dich betitelst, oder unser göttliches Selbst. Und auf der anderen Seite ist unser Ego. Und das sind sozusagen zwei Seiten der Medaille. Zwei Seiten, die wir innerhalb dieser menschlichen Erfahrung als Seele auf dem Planeten Erde machen dürfen. Dieses Spannungsfeld auch zwischen Seele und Ego, was es bedeutet, eine Seele zu sein und gleichzeitig aber auch ein Ego, eine Persönlichkeit auf der menschlichen Ebene, auf der materiellen Ebene zu haben und mit diesem Ego durch diese Welt zu surfen. Was das bedeutet, das wollen wir uns in diesem Podcast anschauen. Wir wollen diese spannende Frage bewegen mit absolut keinem Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, das sei einmal vorweg gesagt. Dennoch möchte ich in dieser Folge folgende Fragen und Themen bearbeiten. Und zwar wollen wir zunächst einmal das Ego definieren aus psychologischer Sicht, aber vor allem auch aus der yogisch-philosophischen Sicht. Wir wollen die Funktion des Egos betrachten. Ja, warum haben wir eigentlich überhaupt ein Ego, was so viel Trouble, was so viel Leiden auch für uns verursacht? Warum musste das sein? Wie können wir das Ego erkennen, beziehungsweise in welchen Momenten unseres Lebens können wir dem Ego auf die Schliche kommen? An welchen Merkmalen können wir auch erkennen, dass wir im Moment vom Ego geführt werden, anstatt von unserer Seele? Und wie können wir uns vielleicht sogar mit unserem Ego anfreunden? Wie können wir es besser verstehen und auch mit ihm, ihr zusammenarbeiten? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Lass uns zunächst mit der Definition des Egos beginnen. Aus psychologischer Sicht bedeutet Ego aus dem Lateinischen erst einmal Ich. Und dieses Ich hat in der Psychologie ja viele Unterteilungen. Ich habe eben gerade von diesem Bild der Münze gesprochen, von zwei Seiten unserer Existenz. Wiederum in der Psychologie, aber auch in yogischen Konzepten gibt es dann nochmal eine weitere Unterteilung mit bestimmten Facetten und Anteilen dieses Egos. Aber zur Einfachheit halber, lass uns erstmal bei diesem Bild von diesen zwei Seiten bleiben. Aber ich bin mir sicher, dass du bestimmt schon das Konzept von inneren Anteilen gehört hast oder von inneren Stimmen. Das heißt, unser Ego hat nochmal viele verschiedene Aspekte, aus denen es sich zusammensetzt. Also jetzt aber erst einmal zurück zu dem Wort Ich. Und psychologisch gesehen ist das Ego der Teil der Psyche, der die Außenwelt erlebt, also die wir wahrnehmen, die Außenwelt durch unsere Sinne und auf sie reagiert. Das Ego ist der Teil in uns, der unsere Persönlichkeit darstellt. Also wir sagen, das ist meine Persönlichkeit. Wenn uns jemand fragt, ja, wer bist du, dann ist es die Antwort auf diese Frage. Wir antworten mit all dem, worüber wir uns ausmachen innerhalb unserer Persönlichkeit und mit dem wir uns identifizieren. Und unsere Persönlichkeit hält an dieser Identifikation fest, wer wir glauben, laut unseres Egos zu sein. Also unser Ego hat eine ganz bestimmte Idee davon, wer wir sind. Das heißt, es ist unser Selbstbild, was wir nach außen hin darstellen, mit dem wir uns identifizieren. Das heißt, mit unserem Geschlecht, mit unseren Vorlieben, mit unseren Hobbys, mit unserer sexuellen Orientierung, mit unserem Job, mit unseren Leistungen, mit unseren Besitztümern, mit unserem Einkommen, mit unserem Familienstand. Also all die menschlichen Errungenschaften und auch soziale Rollen, mit denen wir uns innerhalb der Gesellschaft identifizieren. Das Ego identifiziert sich also mit allem, was physisch ist, was wir mit unseren Händen anfassen können. Das heißt, mit allem Materiellen, mit allem, was wir mit unserem Auge sehen können. Das heißt, mit der Außenwelt, ja. Also das ist das Haus, in dem ich lebe, das ist mein Hund, das ist mein Auto, das ist mein Mann, das ist mein Job und all das kann ich ja physisch häufig sehen, kann ich berühren, kann ich auch beweisen. Ja, das ist sozusagen das, was mich ausmacht, laut meines Egos. Das ist das, wer ich bin Und auf dieser Ebene verstehen sich die meisten Menschen, auf der Ego-Ebene. Ja? Die meisten Menschen hinterfragen nicht, dass es vielleicht noch mehr gibt als diese äußere Ebene von auch meinem physischen Körper. Ja, ich bin eine Frau in diesem Leben, ich bin so und so alt, ich habe den Familienstand, ich habe den Job. Also viele, viele Menschen identifizieren sich vor allem über das, was wir auch zum Beispiel in einen Lebenslauf reinschreiben oder in eine Vita reinschreiben. Das Problem ist nur, dass das Ego in dieser Vorstellung davon, wer wir glauben zu sein, gefangen ist. Warum das so ist, das wollen wir uns gleich anschauen. Die Seele im Gegensatz ist die Innenwelt. Ja, all das, was wir als spirituelle Erfahrungen, als Seelenverbindung, als Seelenerfahrung bezeichnen, ist die nicht sichtbare Welt, ist die Welt, die wir mit dem physischen Auge nicht sehen können, die immaterielle Welt. Und sie ist, nur weil wir sie nicht sehen können, nicht weniger real und nicht weniger wichtig und nicht weniger kraftvoll. Ja, für alle diejenigen unter euch, die vielleicht auch Visionsarbeit machen, die auf der Ebene von Glaubenssätzen arbeiten, wissen, ja, wir können auch Gedanken, können wir nicht anfassen, wir können Visionen, können wir nicht materiell anfassen. Dennoch können sie Realität werden. Wir können mit der Kraft unserer Gedanken auf der ätherischen Ebene, wenn man so möchte, können wir die Welt, die materielle Welt, in der wir leben, beeinflussen, indem wir Dinge umsetzen, manifestieren und auf die Straße bringen. Dennoch leben wir in einer Gesellschaft, die die immaterielle Welt, die nicht sichtbare Welt, die spirituelle Welt, die magische Welt teilweise als nicht existent, ja, bezeichnet oder teilweise nicht mit einbezieht, dass es diese Realität gleichermaßen gibt. Nur weil wir etwas nicht mit unseren menschlichen Sinnen sehen, hören oder erfassen können, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Und wir wissen, dass wir als Spezies Mensch sehr begrenzt sind mit unseren Sinnen. Eine Fledermaus, ein Delfin, die können Schallwellen wahrnehmen, ja, die wir gar nicht wahrnehmen können, gar nicht hören können. Es gibt so viele Tiere, die bestimmte Sinne sehr viel mehr entwickelt haben. Ja, ein Hund kann kilometerweit riechen zum Beispiel, was wir überhaupt nicht riechen würden. Das heißt, wir bekommen nur einen Bruchteil der Informationen mit, die wir in jedem Moment über unsere Sinne aufnehmen können. Das hat auch einen bestimmten Grund, weil wir sonst wahrscheinlich komplett kollabieren würden in unserem Gehirn, weil es viel zu viele Informationen wären. Aber es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass das, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen können, nur ein ganz kleiner Bruchteil der energetischen Realität ist. Und unser Ego lebt die meiste Zeit in dieser Realität, in der sichtbaren Realität und lässt uns glauben, dass das die einzige Realität ist. Das heißt, wir surfen eigentlich nur auf einer sehr limitierten Welle durch das Leben und verpassen ganz, ganz viel an anderen Dingen, die wir wahrnehmen können, an Magie, könnte man auch sagen. Und eines der Ziele der alten Yogis war es, unsere Sinne zu schärfen und uns zu resensibilisieren für die Sinneswahrnehmung. Also das ist einer der Nebeneffekte, auch wenn wir Achtsamkeit praktizieren, wenn wir meditieren, dass wir wieder feinfühliger werden. Kinder zum Beispiel haben noch sehr viel stärker ausgeprägte Sinne. Ja, ich bin immer wieder überrascht, wenn mein Sohn plötzlich sagt, ein Flugzeug am Himmel, was ich überhaupt nicht gehört habe. Ja, und plötzlich gucken wir in den Himmel, das ist ein Flugzeug. Oder er riecht plötzlich was. Was riecht denn hier so? Ja, und dann erinnere ich mich, ich habe mir vor einer Stunde Parfüm drauf gemacht oder so. Ja, und er riecht es sofort. Also wir sind, wenn wir auf die Welt kommen, noch sehr, sehr viel offener für die Reize im Außen. Ja, und man sagt auch, dass Kinder häufig auch noch spirituell sehr viel offener sind und sehr viel mehr wahrnehmen können und sehen können. Was wir dann als Erwachsene häufig abtun und sagen, naja, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ja. Und ich habe es schon im letzten Podcast, Was ist die Seele, erwähnt, dass wir als Menschen zu einer sehr vergesslichen Spezies gehören. Wir vergessen eigentlich ständig das, was wir bereits wissen. Das heißt, selbst wenn wir auf dem spirituellen Weg sind, ist unser Ego so stark, dass wir ständig wieder in diesen Sog und in dieses Vergessen geraten, dass es so etwas wie eine spirituelle Welt gibt, dass es so etwas wie eine nicht sichtbare Welt gibt. Und das hat zum Großteil auch damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, die, wie gesagt, diese immaterielle Welt, die spirituelle Welt, die nicht sichtbare Welt nicht als besonders wertvoll anerkennt, beziehungsweise teilweise gar nicht anerkennt. Ja, in der westlichen Kultur, in der wir leben, wird dieser nicht sichtbaren Welt keine große Bedeutung häufig zugeschrieben, ja. Und wenn wir aber zum Beispiel in andere Kulturen schauen, fernöstlichere Kulturen oder auch lateinamerikanische Kulturen, da ist die spirituelle Welt, da sind die Spirits, die Dämonen, die Erdgeister, sind allgegenwärtig und es ist spürbar, ja fast greifbar, diese bestimmte Qualität. Ja, ich habe ja zum Beispiel 3 Jahre auf Bali gelebt, ich war in Indien, in Thailand und wenn du auch schon mal in solchen Ländern warst, dann erinnerst du dich vielleicht noch an diese bestimmte Energie, die dort herrscht, aufgrund von der täglichen spirituellen Praxis, zum Beispiel der Balinesen, die täglich das Gayatri-Mantra chanten, die überall Opfergaben bringen. Das heißt, wir können diese Hingabe zum Göttlichen, zum Größeren, zum Nichtsichtbaren überall sehen durch Opfergaben. Wir können es riechen durch Räucherstäbchen. Wir können die wunderschönen Tempelanlagen betrachten. Wir spüren es vielleicht und machen sogar vielleicht spirituelle Erfahrungen mit Spirits, weil sie viel greifbarer sind, weil sie auch ständig anerkannt werden von solchen Kulturen. Und das ist einer der Gründe, weshalb es so wichtig ist, meines Erachtens nach, ja, wenn wir uns die Frage stellen, warum sollen wir uns eigentlich mit dem Ego beschäftigen, können wir uns nicht einfach nur dem Licht und der Seele zuwenden, dann wäre meine Antwort auf diese Frage, das können wir tun, nur ist unser Weg dann kein integraler Weg, integral im Sinne von einbeziehen. Ja, alle Aspekte dieser Erfahrung als Seele, als Mensch in dieser Welt von Kontrasten zu betrachten und zu verstehen. Das heißt, ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns mit unserem Ego, mit dem menschlichen Ego auseinandersetzen, um auch zu verstehen, wie wir funktionieren und warum auch auf globaler Ebene, auf kollektiver Ebene die Welt an diesem Punkt ist, wo sie ist. Denn ganz offensichtlich führen wir ein ego-basiertes Leben im Vergleich zu einem seelengeführten Leben. Und das Ziel, sag mal, aller spirituellen Wege, Praktiken, Traditionen des Yogas ist, dass wir uns an die Einheit erinnern, an die größte Illusion des Egos, nämlich dass wir getrennt sind, dass du und ich getrennt sind, dass wir ja anders sind, dass es andere Kulturen gibt, andere Religionen gibt, dass Andersartigkeit Trennung kreiert, beziehungsweise dass wir überhaupt diese Idee haben, dass es sozusagen etwas anderes gibt. Und diese größte Illusion der Trennung gilt es sozusagen zu überkommen, damit wir in mehr Frieden, in Harmonie mit anderen Menschen, aber auch mit dem Planeten leben können. Und wenn wir uns dieser Frage jetzt zuwenden, was ist das Ego, dann wenden wir uns auf der persönlichen Ebene auch dieser Frage zu, was in mir kreiert Trennung, was in mir kreiert Leiden. Denn wir alle, die hier auf diesem Weg der Selbstkenntnis sind, der persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung, wir wissen bereits, dass jede Veränderung immer bei uns im Inneren beginnt. Lass uns als nächstes die Definition aus yogisch-philosophischer Sicht des Egos betrachten. Im Sanskrit gibt es ein Wort und das nennt sich Ahamkara. Dieses Wort wird in der hinduistischen Philosophie vor allem für das menschliche Ego verwendet und es setzt sich aus den 2 Wurzelwörtern Aham, was so viel wie selbst bedeutet, und Kara, was so viel bedeutet wie mit etwas tun oder erschaffenes Ding bedeutet. Man könnte also sagen, Ahamkara bedeutet übersetzt ein selbst erschaffenes Ding, oder auch ein Selbst mit etwas zu tun, also mit dem Selbst etwas zu tun. Dieses Selbst tut etwas in dieser Welt. Und dieses Selbst ist ein erschaffenes Ding, ist also ein kreiertes Ding. Finde ich sehr, sehr interessant. Ja? Und das wiederum deutet schon darauf hin, dass es nicht unser wahres Selbst sein kann, weil es ist ein kreiertes, ein erschaffenes Ding, was etwas tut in dieser Außenwelt. Und das Spannende ist, dass dieser Begriff bereits 3000 Jahre alt ist. Das heißt, schon die alten Yogis und Yoginis haben sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Eine Frage, die ja über 3000 Jahre alt ist. Was ist das Ego? Und besonders in der Samkhya-Philosophie, in der ich auch schon oder über die ich auch schon in der letzten Podcast-Folge gesprochen habe, tritt dieser Begriff auf. Und es gibt ein Modell der Samkhya-Philosophie, das kannst du gerne mal googeln. Und in diesem Modell, wie gesagt, es ist ein dualistisches Modell der Kreationsgeschichte, sozusagen wie es geschieht, dass die Seele auf dem Planet Erde inkarniert. Und innerhalb dieses dualistischen Modells kommen Purusha und Prakriti, die zwei Aspekte der Seele, zusammen und verbinden sich, um ein Ahamkara zu kreieren. Wir brauchen laut der Samkhya-Philosophie ein Ahamkara, ein Ego, um überhaupt in die menschliche Manifestation, ich sage jetzt mal, hinabzusteigen. Und wenn man sich die Samkhya-Philosophie anschaut, dann sieht man, dass es ein, warum hinabsteigen? Weil es von einer sehr hohen Frequenz auf einer höheren Dimension die Manifestation sich verdichten und verlangsamen muss, um überhaupt in die Erscheinung von Materie zu kommen. Ja, wie Albert Einstein schon sagte, es gibt keine Materie. Materie ist nur die Herabsetzung von schwingenden Teilchen, die wir als Materie wahrnehmen, durch unsere Sicht auf die Welt, durch unsere physischen Augen. Ja, das ist ein bisschen mindblowing, wenn du jetzt auf einmal sagst, ja, wie, es gibt keine Materie. Ja, wieso, ich sitze doch hier auf dem Stuhl und hier ist doch ein Tisch. Aber tatsächlich sind es ja schwingende Teilchen, die so langsam schwingen, dass wir es als festen Gegenstand wahrnehmen. Aber in Wahrheit ist es ein energetisches Wesen, wenn man so möchte, ja. Und diese Manifestation kann nur geschehen, wenn wir kontrahieren, also wenn wir in eine Art von Dichte kommen auf diesem Planeten Erde, weil alle Elemente, die wir auf diesem Planeten kennen, Erde, Feuer, Wasser, Luft, Äther, sind dicht, ja, in ihrer Struktur, in ihrem Wesen. Wir können die Erde berühren, wir können Wasser berühren, wir können die Luft, den Wind auf unserer Haut spüren, wir können das Feuer spüren. Äther können wir schon ein bisschen weniger spüren, aber das sind die Erdelemente, die sozusagen die dichteste Form von Materie bilden, die Materie, die unseren Körper ausmacht. Ja, im Ayurveda sprechen wir davon, dass alle Elemente in uns existieren. Auch in der Chakrenlehre sprechen wir davon, dass alle Elemente im energetischen Körper stattfinden und auch im physischen Körper stattfinden und auch die Funktionen des physischen Körpers beeinflussen bzw. in uns wirken. Das heißt, es braucht so etwas wie ein selbst erschaffenes Ding. Es braucht so etwas wie ein Ahamkara, ein Ego, um überhaupt in die menschliche Manifestation zu kommen, laut der yogischen Philosophie. Es gibt einen anderen, weiteren wichtigen Begriff, den wir im Yoga kennen, und zwar Asmita, ein Sanskrit-Begriff, der so viel wie Egoismus bedeutet. Und gemäß der Yoga-Philosophie ist Asmita eines der 5 Kleshas. Die sind auch bekannt als die Hindernisse oder die Schleier, die unser wahres Selbst bzw. unsere Seele, unser höchstes Selbst verbergen. Und die Kleshas sind die 5 leidenden Geisteszustände, die all unseren Leiden zugrunde liegen. Und eines der Ziele im Yoga ist es, diese Schleier als Mittel zur Befreiung zu lüften. Der Begriff Asmita, also Egoismus, bezieht sich insbesondere auf die Bindung an das Ego und die Interpretation der Realität. Dass wir dieser falschen Annahme unterliegen, dass so wie wir die Welt wahrnehmen, also diese unmittelbare Erfahrung, die ich jetzt gerade mache, das ist mein wahres Selbst, das ist wer ich bin. Und diese falsche Identität führt zu unserem Selbstbild durch die Rollen, durch die Positionen, durch die Besitztümer. All das definiert diese falsche Identität, in der wir häufig leben. Zusammenfassend, das Ego ist also nicht, wer wir wirklich sind. Es ist unser Selbstbild, es sind die sozialen Rollen, die wir einnehmen. Es sind auch die Masken, die wir aufsetzen, um es zu schützen. Darüber sprechen wir später mehr. Und nochmal zu der Frage zurück, warum sollen wir überhaupt uns mit dem Ego beschäftigen? Ja, das Ego bzw. unsere Identifikation mit dem Ego. Also, dass wir glauben, dass wir dieses begrenzte, limitierte Selbst sind, was sich über all diese menschlichen Besitztümer und Rollen definiert, dass wir glauben, das zu sein. Das hält uns in dauerhafter Gefangenschaft, das hält uns im Leiden fest und das gilt auch als das größte Hindernis auf dem spirituellen Weg, auf dem Weg zum Erwachen. Also nicht das Ego selbst, aber das Anhaften und das Festhalten an dem, wer wir glauben zu sein. Geht es also darum, das Ego zu vernichten oder zu töten? Lord Krishna sagt zu Arjuna in der Bhagavad Gita, ein wichtiger yogischer Text, dass es notwendig sei, Ahamkara zu entfernen, dass das Ego ausgerottet werden müsse, um wahre spirituelle Erleuchtung zu erlangen. Es gibt einige spirituelle Traditionen und auch Wege, die das Ego als den Feind sehen, den es zu bekämpfen gilt. Ich glaube, dass es alles, was wir als einen Feind betiteln oder betrachten, dass uns bereits diese Trennung in uns ja bereits wieder neues Leiden kreiert, bereits uns festhält in einem Zustand von Trennung und Dualität in uns. Das heißt, ich persönlich halte es für nicht hilfreich, das Ego als eine Art Feind darzustellen, den es gilt auszurotten. Definitiv ist es der Fall, dass uns die Identität und die Anhaftung an unser Ego, unsere Persönlichkeit daran hindert, unser wahres Ich zu erkennen und zu leben und im Kontakt mit unserer Seele zu sein. Aber ich glaube, dass es zunächst einmal wichtig ist, überhaupt unser Ego kennen und verstehen zu lernen. Wir brauchen sozusagen erst einmal ein Ego, um es überhaupt zu überkommen oder zu transzendieren. Das heißt, ich halte es für nicht hilfreich, sofort zu sagen, lass uns all die Schatten, lass uns all das, was sich unangenehm anfühlt in unserem Leben, lass uns das zur Seite schieben und lass uns nur zum Licht hinwenden, weil das nicht zu einer vollständigen, integralen Erfahrung führt, zu keinem integralen spirituellen Weg, sondern wir ja trennen uns von einem wichtigen Aspekt dieser menschlichen Erfahrung, wenn wir das tun. Das heißt, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir erst einmal uns selbst studieren, ja, was auch Teil der sogenannten Persönlichkeitsentwicklung ist, dass wir sagen, ich beschäftige mich erst einmal mit mir selbst, ich beschäftige mich mit meiner Geschichte, mit all dem, was mich zu der Person, zu der Persönlichkeit gemacht hat, die ich heute bin. Das heißt, ich schaue mir meine Kindheitsgeschichte an. Innere Kindarbeit gehört dazu, Glaubenssatzarbeit, Wertearbeit, also all das, was wir auf dieser Ebene der persönlichen Weiterentwicklung tun können, erst einmal uns selbst besser kennen und verstehen zu lernen, auch durch verschiedene Systeme, die uns angeboten werden innerhalb dieser Szene. Ja, das ayurvedische System, also alle die Typisierungssysteme, Astrologie, Human Design, Enneagramm, all das, was uns hilft, uns erst einmal auf einer menschlichen Ebene und auf einer Persönlichkeits- und Ego-Ebene kennen und verstehen zu lernen, in unseren Stärken, aber auch in unseren Schwächen und Limitationen, in unseren Wunden vor allem, uns kennenzulernen. Das heißt, erst einmal diese Groundwork zu machen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Ego auch als ein Teil der menschlichen Erfahrung zu verstehen und auch anzuerkennen. Denn ja, aus yogisch-spiritueller Sicht wären wir gar nicht in dieser Erfahrung, wenn wir bereits erwacht oder erleuchtet wären. Ja, dann würden wir gar nicht mehr inkarnieren. Und in diesem Weg zum Erwachen, das kann viele, viele Hunderte von Leben kosten, vielleicht auch noch mehr, lernen wir in jedem Zyklus dazu und kommen vielleicht immer ein bisschen näher zu diesem Zustand von Einheit, wo wir nicht mehr in dieser Erfahrung der Trennung leben. Und das heißt, es ist Teil dieser menschlichen Erfahrung als Seele in diesem Zustand der Kontraste zu leben, in dieser Dualität zu leben zwischen Seele und Ego. Das ist sozusagen Teil der Lernerfahrung. Und zu behaupten, dass es so etwas wie das Ego nicht gäbe, ja, das nennen wir Spiritual Bypassing. Und Spiritual Bypassing bedeutet, dass ich ganz offensichtliche Realitäten, nämlich zum Beispiel die Realität, dass unser Ego diese Welt regiert, dass Angst diese Welt regiert, dass ich das verneine, dass ich den Schatten, sozusagen das Ego verneine, dass ich mich nur zur Liebe und zum Licht hinwenden möchte, was ja häufig in dieser psychospirituellen Welt passiert, dass wir nur noch Bees, Butterflies und Unicorns wollen und dass wir uns gar nicht mit dem Schatten dieser Erfahrung, was es bedeutet, Mensch auf dem Planeten Erde zu sein, beschäftigen wollen. Dieser Schatten wird uns ja rigoros, wenn wir in die Nachrichten gucken, entgegengeworfen, was häufig auch schwer auszuhalten ist, diese Dunkelheit. Und gleichzeitig glaube ich, dass es umso wichtiger ist, dass wir uns mit unserem Schatten auseinandersetzen. Also Schatten ist gleich Ego, darüber sprechen wir gleich noch. Aber dass wir das Unbewusste ins Bewusstsein holen, ja, weil sonst wird es uns regieren. Wenn wir uns diese Kräfte und diese Mächte nicht angucken und diese Teile nicht in uns heilen, dann wird es weiter so gehen, dann werden wir weiteres Leid kreieren. Ja, oder wie der Psychoanalytiker C.G. Jung sagte, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Ja, solange wir das Unbewusste nicht ins Bewusstsein holen, solange wir sozusagen das, was in dem Eisbergmodell unterhalb der Wasseroberfläche liegt, solange wir uns das nicht angucken wollen, wird es weiter unser Leben regieren und wir werden es einfach Schicksal nennen. Und der Weg von Yoga, sprich der Weg der Selbstkenntnis, des Selbststudiums, der Weg der Psychologie, der Weg der persönlichen Weiterentwicklung, der spirituellen Weiterentwicklung, das sind alles Möglichkeiten, unser Ego besser zu verstehen und im Laufe der Zeit durch verschiedene Yoga-Übungen, durch Praktiken immer mehr uns mit dem Ego auseinanderzusetzen, es zu beobachten in Meditation, ja, wenn zum Beispiel immer wiederkehrende Gedanken auftreten, Selbstbeobachtung zu praktizieren, diesen inneren Beobachter zu stärken und die Freiheit zu erlangen, immer mehr zu wählen, ja, möchte ich der Stimme meines Egos oder der Stimme meiner Seele Aufmerksamkeit schenken? Möchte ich, ja, reaktiv handeln oder möchte ich weise und bedacht handeln? Das heißt, wir haben immer mehr Freiheit. Das bedeutet eigentlich Freiheit, Entscheidungsfreiheit, in mir frei zu sein, zu wählen, wie ich denken möchte, in mir frei zu sein, wie ich handeln möchte und nicht das Opfer meiner immer wiederkehrenden Gedankenmuster und negativen Glaubenssätze zu sein. Das heißt, es geht eher darum, aus meiner persönlichen Sicht, das Ego zu verstehen, das Ego zu integrieren und das Ego vor allem zu entspannen. Ja, ich mag diesen Begriff sehr, kommt von Veit Lindau, das Ego entspannen. resoniert sehr mit mir, weil das Ego lebt in permanenter Anspannung. Das Ego lebt in der Anspannung zwischen dem, wer wir in Wahrheit sind und dem, wer wir glauben, sein zu müssen. Ja, ein wunderbarer Satz. Das Ego lebt in der Anspannung zwischen dem, wer wir sind und dem, wer wir glauben, sein zu müssen. Das heißt, wir können lernen, unser Ego zu entspannen. Und ja, ich werde nächstes Jahr 40 und ich kann sagen, es wird besser. Also mein Ego entspannt sich immer mehr im Laufe meines Lebens. Das passiert nicht einfach so. Also ich kenne auch Menschen, die sind über 80 und deren Ego ist kein bisschen entspannt und die sind sowas von identifiziert mit ihrem Ego. Es hat also nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, aber wir haben die Möglichkeit, im Laufe unseres Lebens uns weiterzuentwickeln. Und wenn du hier bist und diesen Podcast hörst, dann ist die Chance gut, ja, dass wir, die wir gerade hier sind, alle Tools bekommen, Möglichkeiten bekommen, uns immer mehr zu entspannen und vor allem auch immer mehr mit unserem wahren Selbst zu identifizieren, im Vergleich mit unserem falschen Selbst zu identifizieren. Und wir können lernen, wirklich mit dem Ego zu arbeiten. Es ist ein bisschen auch wie einen Freund zu sehen. Vielleicht nicht der allerbeste Freund, aber wir können definitiv sagen, es ist für uns ein Lehrer, eine Lehrerin. Und ich finde das eine sehr hilfreiche Sichtweise, das Ego so zu betrachten. Und immer dann, wenn wir bemerken, wir handeln, wir denken gerade von unserem Ego und woran wir das erkennen können, besprechen wir gleich, ja, bestimmte Merkmale, an denen wir erkennen können, aha, ich bin wieder im Ego, dann können wir sagen, wunderbar, ja, hier wird mir gerade wieder etwas gezeigt, hier ist gerade wieder eine Lernaufgabe für mich. Was ist also die Funktion des Ego? Warum brauchen wir überhaupt eins? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass aus spiritueller, yogischer Sicht brauchen wir sozusagen so etwas wie eine Kontraktion, wenn man so möchte, in dieser Welt von Kontrasten, von Dualität. Das gehört sozusagen einfach zu unserem Karma dazu oder überhaupt zur menschlichen Erfahrung als Seele auf dem Planeten Erde, in dieser Dualität zu leben zwischen Seele und Ego und damit zu dealen. Und auf der rein praktischen Ebene, im täglichen Leben, ist es sozusagen auch etwas wie unsere Visitenkarte. Ja, wenn wir gefragt werden, wer bist du, dann geben wir häufig unsere Visitenkarte. Ja, was machst du in diesem Leben? Wir definieren uns über unseren Job. Wir schreiben auf unserer Website unsere Vita runter, all die Ausbildungen, Qualifikationen, die wir bereits schon in diesem Leben erlangt haben. Wir schreiben vielleicht unseren Wohnort, unseren Familienstand und so weiter. Das heißt, es ist auch etwas, wie andere Menschen uns verstehen und einordnen können. Und das ist auch erstmal gar kein Problem, sage ich mal, ja, wie mit auch all den Typisierungskonzepten und Systemen, die ich vorhin schon genannt habe, die uns alle helfen, uns selbst besser einzuordnen, zu verstehen auf menschlicher Ebene. Gleichzeitig bergen all diese Worte, Systeme und Typisierungen natürlich auch mal die Gefahr, dass wir uns selbst limitieren oder auch, dass andere Menschen uns in gewisse Schubladen stecken, ja, und sagen, ah ja, okay, das ist die und die, die macht das und das, aha. Und auf einer menschlichen Ebene, ja, kommen wir mit bestimmten Stärken und Limitationen und Schwächen in dieses Leben mit unserem sogenannten Dharma, mit unserer Bestimmung. Und gleichzeitig sind wir aber natürlich auch diese freie Seele, dieses unendliche Potenzial. Aber auf der praktischen Ebene ist es natürlich erstmal etwas, sag ich mal, vielleicht unpraktisch oder vielleicht auch erstmal ungewöhnlich, wenn wir uns einander vorstellen würden und sagen, also ich bin eine freie Seele, ich bestehe aus Liebe und Licht, das ist, wer ich in der Tiefe bin, versus ich bin Lisa, ich bin 23 Jahre alt, ich mache gerade eine Weltreise und möchte als Au-pair arbeiten oder, ja. Also das heißt, natürlich hilft es anderen Menschen, uns erstmal ein bisschen einzuordnen, wenn wir uns mit diesen sichtbaren Rollen in der Gesellschaft bezeichnen, um das überhaupt erstmal mit dem Verstand zu greifen. Aber was ist die Funktion des Egos aus psychologischer Sicht? Ich möchte an dieser Stelle gerne hier ein Zitat von dem spirituellen Lehrer Osho vorlesen. Und zwar, das Ego wächst, wenn das Kind wächst. Das Ego gibt es nur im Menschen, sonst nirgends. Ja, finde ich sehr spannend. Ja. Also Hunde, Katzen, also all die anderen Lebewesen, die wir hier auf dem Planet Erde sehen und kennen, haben kein Ego. Das Ego wächst, wenn das Kind wächst. Die Eltern, die Schulen, die Universitäten, alle unterstützen das Ego aus einem einfachen Grund. Jahrhundertelang musste der Mensch um sein Überleben kämpfen. Und es hat sich die Idee festgesetzt, eine tiefe unbewusste Konditionierung, dass nur starke Egos den Überlebenskampf gewinnen können. Das Leben ist zu einem Überlebenskampf reduziert worden. Und die Wissenschaftler haben dies mit ihrer Theorie der stärkere Überlebe noch überzeugender gemacht. Also helfen wir jedem Kind, sein Ego zu verstärken, und da beginnt das Problem. Osho nimmt hier in diesem Zitat auf einen ganz wichtigen Aspekt Bezug, nämlich dass das Ego unser Überlebensmechanismus ist. Das heißt, unser Ego existiert und wird dadurch genährt, dass es uns unbedingt beschützen möchte. In der Chakrenlehre verorten wir das Ego vor allem in den unteren drei Chakren, also im ersten, zweiten und dritten Chakra, aber vor allem auch im ersten Chakra. Das erste Chakra ist verbunden mit unseren Grundbedürfnissen, mit dem Bedürfnis nach Sicherheit, sprich nach Überleben, mit unseren menschlichen Grundbedürfnissen nach ausreichend Nahrung, nach ausreichend Trinkwasser, Schlaf, Ruhe. Dieses erste Chakra, also jedes der Energiezentren, entwickelt sich innerhalb unseres Lebens, beziehungsweise vor allem innerhalb unserer ersten 6 bis 7 Lebensjahre. Das ist gleich oder sehr ähnlich in der Psychologie, wo auch davon gesprochen wird, dass die ersten 6 bis 7 Lebensjahre die prägendsten Jahre im Leben eines Menschen sind. Und all das, was wir innerhalb dieser Zeit erfahren, an schönen wie aber auch an negativen, verletzenden Erfahrungen, traumatischen Erfahrungen vielleicht sogar, dass das ist, was uns ein Leben lang prägt, was unser Ego prägt, ausmacht, unsere Persönlichkeit prägt. Und wenn wir das nie hinterfragen, wenn wir uns unsere Kindheitswunden nie anschauen, dann wird es ein Leben lang unser Leben regieren, bis ins hohe Alter. Ja, Menschen, die sozusagen notorisch sich zum Beispiel gegen eine Therapie wehren, aber trotzdem leiden in ihrem Leben, aber nicht bereit sind, sich ihre Vergangenheit anzuschauen, sich ihre Familiengeschichte anzuschauen. Ja, die werden sozusagen dann von ihrem Unbewusstsein, von ihrem Unterbewusstsein ihr Leben lang regiert. Und wir verorten eben das Unterbewusstsein, das Unbewusstsein in den ersten 3 Chakren. Vor allem aber, wie gesagt, im ersten Chakra. Das erste Chakra ist auch, wenn man so möchte, mit unserem Schatten der Angst verbunden. Und wenn wir dauerhaft in diesem Überlebensmechanismus sind, wenn wir uns dauerhaft bedroht fühlen, wenn wir dauerhaft das Gefühl haben, wir müssen kämpfen, ja, dann sind wir in Anspannung, dann sind wir im Ego, dann sind wir in der Angst, dann sind wir im unteren Chakra. Das Ego möchte also alles tun, um dich zu beschützen. Es möchte alles tun, um keine schmerzhaften Erfahrungen zu wiederholen, die du vielleicht in deiner Kindheit gemacht hast. Das heißt, wir eignen uns gewisse Schutzfunktionen, Abwehrmechanismen an und erfinden alle anderen möglichen, ich sage jetzt mal, Muster und Gewohnheiten, um auf gar keinen Fall wieder in eine bedrohliche Situation zu kommen, um wieder verletzt, enttäuscht zu werden. Das heißt, das Ego hat zunächst einmal eigentlich eine schöne Funktion, wenn man so möchte. Ja, es möchte dich beschützen, es möchte dein Überleben sichern, aber das Ego lebt dauerhaft in Angst. Also die Grundfrequenz des Egos ist Angst. Wir sprechen ja auch davon, dass es eigentlich nur 2 Grundgefühle gibt auf dieser Welt oder nur 3 Grundfrequenzen, und das ist einmal Angst und das ist Liebe. Ja, wenn wir wieder zu diesem Modell der Goldmedaille zurückkommen. Ja, auf der einen Seite ist Angst, Ego, auf der anderen Seite ist Liebe, die Seele oder unser höchstes Selbst oder das Göttliche. Und aus Angst möchte das Ego, dass du möglichst im bekannten Fahrwasser bleibst. Also das Ego tut alles, um dich in alten Gewohnheiten und Mustern festzuhalten. Das heißt, das Ego möchte, dass du in deiner Komfortzone bleibst. Es möchte, dass du in Sicherheit bleibst, dass du auf gar keinen Fall den nächsten Schritt Richtung Wachstum tust, dass du auf gar keinen Fall deine alten Glaubenssätze hinterfragst. Es möchte auf gar keinen Fall, dass du die Realität, so wie du sie kennst, in Frage stellst. Und das tut es alles aus Angst letztendlich. Aus Angst vor Unsicherheit, vor möglichen Verletzungen, ja, aus Antrieb dieser Kindheitswunden oder vielleicht sogar auch Wunden aus vergangenen Leben, wenn du daran glaubst, oder ja, aus psychologischer Sicht epigenetische Wunden und Erfahrungen, die in unserer DNA gespeichert sind, um all das nicht nochmals zu erfahren. Also das Ego möchte in Sicherheit bleiben und lebt in Angst. Man könnte auch sagen, unser Ego ist der Teil in uns, der uns klein hält. Ja, der möchte, dass du die Dinge auf die immer und immer wieder gleiche Art und Weise tust, wie du es gewohnt bist, dass du, selbst wenn es Muster sind, die selbstzerstörerisch sind, selbst wenn es Gedanken sind, die dir überhaupt nicht gut tun, selbst wenn es Beziehungsmuster sind, Menschen, die du immer wieder in dein Leben holst, selbst dann möchte das Ego, dass du diese Muster immer wieder wiederholst, einfach weil es kennt, weil das sozusagen sich sicher anfühlt, weil es das als die eigene Realität angenommen hat. Das heißt zum Beispiel, wenn du in deiner Kindheit, ja, was viele Menschen erlebt haben, dich ungeliebt gefühlt hast, wenn du in deiner Kindheit wenig körperliche Wärme empfangen hast, du wurdest vielleicht wenig in den Arm genommen, hast wenig Küsschen bekommen, wurdest wenig gekuschelt oder aber auch dir wurde wenig gesagt, dass du geliebt wirst, du hast wenig das Gefühl bekommen, dass du so wie du bist, gut bist, dass du liebenswert bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Ego weiterhin in deinem Erwachsenenleben solche Beziehungsmuster wiederholt, ja, also die Beziehungsmuster, die wir zu unseren Bindungspersonen als die Wahrheit, als die Realität erfahren haben innerhalb unserer ersten 6 Lebensjahre. Wenn wir das nicht hinterfragen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dir wieder die Erfahrung reinholst, das Gefühl, nicht geliebt zu werden, das Gefühl, abgelehnt zu werden, das Gefühl, nicht richtig zu sein, wie du bist, weil dein Ego das als die Realität und das als sicher empfindet, weil das ist ja das, wie du Beziehungen kennengelernt hast. Das ist sozusagen das, was deine Realität ist. Ein anderes extremes Beispiel ist, wenn du Gewalt in deiner Kindheit erfahren hast. Und das ist sozusagen die Art und Weise, wie du Liebe, wie du Beziehung als Realität erfahren hast, dann ist es, wenn du das sozusagen nicht durchleuchtest, wenn du da nicht dran arbeitest, wenn du diesen Teil nicht heilst und integrierst, sehr wahrscheinlich, dass du dir wieder Beziehungen und häufig in der Form unseres Intimpartners oder Partnerin in dein Leben holst, wo du auch wieder Gewalterfahrung machst. Das muss nicht so sein, aber es kann sein, oder dass wir uns auf jeden Fall, es muss nicht körperliche Gewalt sein, es kann verbale Gewalt sein, dominante, als Frau zum Beispiel Männer in unser Leben holen, weil wir glauben, das ist das, was wir verdienen. Wir verdienen, schlecht behandelt zu werden. Wir verdienen, dass jemand verletzende Worte zu uns sagt, aufgrund dessen, dass wir ein mangelndes Selbstwertgefühl haben, weil wir uns als Kind nicht genug geliebt gefühlt haben. Und das heißt, unsere Aufgabe ist es, dass wir, ja, und unser Ego führt uns sozusagen in diese Muster zurück, uns anzuschauen, was sind da in meinem Eisberg, ja, die Dinge, die tief im Verborgenen liegen, die Wunden, die mich dazu führen, in solche destruktiven Beziehungen einzuwilligen und mich immer wieder in ähnlichen Strukturen wiederzufinden. Und unser Ego äußert sich in all den Momenten, wo wir negative Gefühle erfahren. Also wenn wir sagen, ja, die Grundfrequenz des Egos ist Angst, das heißt, ja, Angst ist ein ganz deutliches Anzeichen dafür, dass wir mit unserem Ego identifiziert sind, dass wir unserem Ego glauben, dass wir den Gedanken glauben, die unser Ego kreiert, Angstgedanken glauben, dass wir identifiziert sind mit unserer Angst, dass wir identifiziert sind mit unserer Wut, Neid, Wollust. Wir schauen uns gleich die verschiedenen Aspekte an, wie sich das Ego äußert, aber es sind unsere sogenannten Schattenanteile. Wann immer wir in großem Leiden, im großen Schmerz sind, können wir mit großer Sicherheit sagen, unser Ego is at work. Und manchmal muss das Leiden auch gar nicht so laut oder so groß sein. Ja? Unser Ego ist dauerhaft anwesend. Häufig äußert sich dieses Leiden auch in einer gewissen Selbstaufgabe zum Beispiel, in einer gewissen Trägheit, einfach in einem gewissen Mittelmaß dahin zu leben und gar keine Inspiration, gar keine Wünsche, Träume mehr zu haben und sich selbst einfach so ein bisschen aufzugeben. Ja, also sozusagen jeglichen Wachstum eigentlich zu verneinen und, ich sag mal, stehen zu bleiben in der eigenen Entwicklung. Denn die Seele im Gegensatz zu unserem Ego ist immer an unserem größten Wachstum interessiert. Unsere Seele, unser höchstes Selbst. Und wenn wir sowas sagen wie, ich möchte, dass mein höchstes Selbst mir den Weg führt, dann heißt das gleichzeitig, dass wir sagen, ich bin an meinem größten Wachstum interessiert. Und das haben wir schon in der letzten Podcast-Folge besprochen. Das ist meistens der unbequeme Weg. Das ist meistens der Weg, der uns von der Couch aufstehen lässt und der sagt, ich beginne jetzt die Veränderung. Ja, es geht jetzt los. Ich möchte wachsen. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und diese Überlebensenergie des Egos ist es, uns zu beschützen. Ja, es möchte berechenbar bleiben. Es möchte Dinge planen. Es möchte ganz genau kontrollieren, was als nächstes passiert. Aber Wachstum ist niemals linear. Ja, Wachstum ist niemals vorhersehbar. Wenn wir Ja sagen zu einem bestimmten Weg, sei es zu der Reise, zu dem Auslandssemester, zu der neuen Ausbildung oder, dann ist es ein Weg, der ins Unbekannte führt. Wir wissen nicht, wie uns dieser Weg verändern wird. Das können wir nicht planen. Und das macht unserem Ego zunächst einmal Angst, weshalb viele Menschen dann doch lieber auf der Couch sitzen bleiben, weil es einfach zu scary ist, ja, weil es einfach zu unsicher ist. Und dass deine Seele oder dein höchstes Selbst ist sozusagen, das ist nicht so beeindruckbar von all den Sorgen und den Gedanken und den Ängsten und all den limitierenden Gedanken, die das Ego produziert. Davon lässt sich die Seele, lässt sich davon nicht beeindrucken. Und unsere Seele spricht über die Stimme unserer Intuition mit uns. Ja, es sind die feinen kleinen Botschaften, die wir in jedem Moment unseres Lebens empfangen. Unsere Seele spricht ständig mit uns. Nur häufig ist es unser Ego, was dann zweifelt, was dann, nachdem wir zum Beispiel eine Botschaft von unserem höchsten Selbst oder von unserer Seele empfangen haben und wir sagen, ja, das ist die richtige Entscheidung, das sollte ich tun. Und dann setzen wir uns aber nochmal hin und zweifeln nochmal und überdenken nochmal und beleuchten nochmal die Situation aus allen Ecken. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin große Verfechterin von Verstand und Herz, sprich von, man könnte auch sagen, von Ego und von Seele. Das heißt, ja, das Ego hat auch seine Berechtigung. Ja, es ist häufig auch berechtigt zu sagen, pass auf, ja, spring vielleicht nicht von dieser Klippe, schau dir nochmal alles an. Mach nochmal eine Pro- und Kontraliste. All das ist auch legitim, das zu tun und mit dem Ego, mit unseren Ängsten zu arbeiten und nicht zu sagen, nein, das gibt es nicht. Und gleichzeitig uns aber nicht davon regieren zu lassen und in uns selbst differenzieren zu können. Und dazu gehört Praxis. Was ist die Stimme der Angst? Und was ist die Stimme der Liebe, des Vertrauens, der Intuition? Und wann ist es vielleicht auch manchmal hilfreich, meinen Ängsten zuzuhören, mir das anzuhören? Und wann möchte ich aber die Freiheit haben und die Freiheit mir nehmen, rigoros der Stimme meiner Seele zu folgen? Und das ist einer der Punkte, an denen wir ganz deutlich in uns erkennen können, welche Stimme bzw. welcher Anteil, und wir haben vorhin darüber gesprochen, ja, das Ego setzt sich aus vielen Anteilen zusammen, ja, wir haben unterschiedliche Anteile, wir haben unterschiedliche Archetypen, die in uns leben. Wir haben unterschiedliche innere Stimmen, die sich aus unseren Eltern, aus der Gesellschaft, Religion und so weiter zusammensetzen, die vielleicht nicht unsere eigene Stimme sind. Und es ist gar nicht so leicht, da zu differenzieren, ja, was ist denn jetzt eigentlich meine Wahrheit? Was ist denn jetzt eigentlich meine Intuition? Und die einfachste Art und Weise, das zu erkennen, was ist deine Intuition, was ist die Stimme deiner Seele und was ist dein Ego, ist die Frequenz. Weil das Ego kommt immer aus der Angst, es kommt immer aus der Sorge, es kommt immer, was wäre, wenn. Es macht häufig andere schlecht, es macht dich selbst klein, es glaubt nicht an dich, es zweifelt an dir. Und die Stimme deiner Seele kommt immer in einer Frequenz der Liebe, des Vertrauens, der Ermutigung, der Größe, des Lichts. Das heißt, das sind, sag ich mal, die Parameter, an denen wir relativ schnell erkennen können, wer da in uns spricht. Lass uns aber nochmal einen Blick zurückwerfen auf das Ego und die Schattenseiten, wie sich das Ego manifestiert und in unserem Leben zeigt, damit wir das Ego noch besser erforschen und wirklich studieren können. Ich finde das persönlich wahnsinnig spannend, das Ego zu studieren. Ich hoffe, du auch. Und das Ego, wir haben vorhin schon besprochen, ja, ist der Teil in uns, der uns in Sicherheit wiegen möchte. Es ist der Teil von uns, der sich als Kind verletzt gefühlt hat. Es ist der Teil in uns, der sich nicht gesehen gefühlt hat, nicht geliebt gefühlt hat. Es ist der Teil in uns, der sich missverstanden gefühlt hat. Also aus diesem verwundeten Kind, Stephanie Stahl nennt es das Schattenkind, bildet sich unser Ego, bildet sich zum Teil, ja, unser Ego, unsere Persönlichkeit. Unsere Persönlichkeit besteht aus Schattenanteilen, aber auch aus lichtvollen Anteilen, aus unserem sogenannten Sonnenkind, wenn man so möchte. Aber was spannend ist, ist, dass das Ego vor allem aus diesem Schattenanteil genährt wird und initiiert wird. Ja? Wiederum die Persönlichkeit, und da muss man jetzt natürlich auch nochmal differenzieren, die Persönlichkeit setzt sich natürlich auch aus Seelenanteilen zusammen. Ja? Ich sage auch gerne, das Ego und die Seele halten Händchen in deinem Dharma. Mach einen kurzen Zeitschwenk, ich komme gleich wieder zurück. Das Ego und die Seele beeinflussen dein Dharma, deine Bestimmung. Ja, beide spielen da rein sozusagen und auch bilden auch deine Persönlichkeit als Mensch. Aber das Ego wird vor allem gefüttert, genährt und auch gebildet durch unsere Schattenanteile. Das heißt, man könnte auch sagen, das Ego ist unser verwundetes Selbst. Das Ego ist unser verwundetes Kind. Und wenn wir in diese Welt schauen, wenn wir in die Politik schauen, wenn wir die Kriege anschauen, die auf dieser Welt stattfinden, dann werden die immer vom verwundeten Kind, vom verwundeten Selbst geführt. Die werden immer in einer Idee der Trennung geführt, immer in einer Idee geführt, dass es einen Feind außerhalb von mir gibt, dass es eine Trennung gibt. Sie werden immer aus der Angst herausgeführt. Und dieses verwundete Kind möchte sich, wie gesagt, unbedingt schützen vor weiteren Schmerzen, vor weiteren Enttäuschungen, weshalb wir uns gewisse Schutzfunktionen, Schutzmechanismen aneignen, auch gewisse sogenannte soziale Masken aufsetzen, um uns vor möglichen wiederkehrenden Schmerz aus der Vergangenheit zu bewahren. Lass uns dazu ein Beispiel betrachten, was Masken sind oder auch gewisse Schutzmechanismen und Funktionen. Zum Beispiel, wenn es mir als Kind nicht erlaubt war, die Palette meiner Gefühle zu leben, wenn es mir nicht erlaubt war, wütend zu sein, traurig zu sein, aber ich wurde immer belohnt, wenn ich happy war, wenn es mir gut ging, wenn ich gelacht habe, dann habe ich Aufmerksamkeit von meinen Eltern bekommen. Sobald ich traurig war, sobald ich wütend war, wurde ich in die Ecke geschickt oder musste in mein Zimmer gehen. Ich durfte meine Gefühle nicht leben, nicht fühlen, sie wurden nicht anerkannt, nicht gesehen. Dann kann es sein, dass ich gelernt habe, dass ich geliebt werde, wenn es mir gut geht. Das heißt, ich entwickle eine Maske von Happiness. Ja, ich nenne es auch The Happy One. Und wenn wir so in die Medien schauen, vor allem so in die ganze VIP-Welt, Schauspieler vor allem häufig, oder aber auch Models und Musiker und so weiter, dann wird häufig eine Maske aufgelegt aus Schutzfunktion. Ja, nicht nur The Happy One, wir gucken uns vielleicht gleich noch eine weitere Maske an, aber The Happy One ist eine, die wir häufig sehen können. Also Menschen, die ständig gut gelaunt sind, hey, super, ja Mensch, wie geht's dir? Und ich persönlich habe das häufig in Bali erfahren, was mich total irritiert hat, weil ich glaube, dass wir, oder einer der positiven Aspekte unserer deutschen Kultur, so empfinde ich das jedenfalls, ist unsere Tiefgründigkeit, unsere Denker- und Dichterkultur. aus der wir ja kommen und was häufig auch einen Beigeschmack von Ernsthaftigkeit oder von Authentizität hat, wie ich finde. Für mich persönlich ist Authentizität sowieso einer meiner allerwichtigsten Werte. Das heißt, ich hasse es, irgendetwas vorzugeben, was ich nicht bin, und ich mag es auch überhaupt nicht. Ich habe da auch einen sehr feinen Antennen für, wenn jemand etwas vorgibt, was absolut nicht der Realität oder seinem eigentlichen Empfinden entspricht. Und in anderen Kulturen, wie zum Beispiel in der amerikanischen oder auch in der australischen Kultur, habe ich erlebt, dass häufig doch eine extreme Maske aufgesetzt wird von Happiness. Ja? Hey, how are you doing? Are you rocking your day? Yeah, man, I'm rocking my day. Everything is great. You look gorgeous. Amazing. Enjoy your day. Have a magical day. Beautiful. So sehr positive Affirmationen, was auch ganz schön ist. Ja. Es gibt auch, wie gesagt, auch sehr positive Aspekte, wie ich finde, an der amerikanischen Kultur. Wie zum Beispiel, dass man macht sich ständig Komplimente. Es wird immer sehr viel positiv über den anderen gesprochen. Muss man sich auch wieder fragen, wie echt das ist. Aber was ich ganz schön finde. Wiederum muss ich sagen, hatte ich meine Probleme, weil ich das Gefühl hatte häufig, es war einfach aufgesetzt. Ja, und ich war dann immer so, wenn mich jemand gefragt hat, say, hey, how are you doing? Und ich war so, actually, today I have my period. So, heute habe ich eine Periode. Ich habe ehrlicherweise Unterleibsschmerzen und so, wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Ich wollte einfach nur hören, dass du rocking your day, man. So, ja, ihr kriegt den Punkt. Also dieses Vorgeben von, ich muss ständig happy sein. Das heißt, häufig haben solche Menschen gelernt, es wird belohnt, eine gewisse Performance abzugeben. Und all das aus einer Schutzfunktion, ja, weil es nicht gewünscht ist, verletzlich zu sein, weil es nicht gewünscht ist, niemand interessiert wirklich, wie es mir geht, also setze ich einfach eine Maske auf. Also behaupte ich einfach, mir geht es immer gut. Eine andere Maske bzw. Schutzfunktion oder auch Schutzhaltung ist zum Beispiel die Haltung von Opfer sein. Also alle anderen sind schuld. Ich bin das Opfer. Alle sind gegen mich. Ich bin die Arme. Ja, kennen wir, glaube ich, alle. Kennst du vielleicht auch von dir selbst? Ich kenne es von mir selbst. Ich hatte ja einige Jahre eine solche Maske, muss ich sagen, eine solche Schutzfunktion. Und die sind häufig unbewusst, ja. Das muss man ganz, ganz klar nochmal hier definieren. Das ist nicht gewählt häufig, sondern es ist antrainiert. Es ist aufgrund von Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben. Zum Beispiel, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass du tatsächlich Opfer warst in irgendeiner Art und Weise, und das muss noch nicht mal mit Gewalt zu tun haben, sondern es kann einfach sein, dass deine Eltern zum Beispiel dominant waren, dass du das Gefühl hattest, du wurdest nicht ernst genommen in deiner Kindheit oder du wurdest nicht gesehen. Du hattest das Gefühl, es wurden einfach Dinge entschieden. Und ich sag mal, ja, als Eltern, wir entscheiden Dinge für unsere Kinder, und unsere Kinder müssen halt auch manchmal einfach mitziehen. Ja, wir gehen jetzt einfach einkaufen zum Beispiel. Ne? Und es kann aber sein, dass ein Kind sich als Opfer empfunden hat oder auch gelernt hat, wenn es traurig ist. Häufig lernen das auch Mädchen. Ja, wenn wir als Mädchen traurig sind, wenn wir weinen, wenn wir uns ja verletzlich zeigen, dann wird das anerkannt. Häufig sehr viel mehr, als wenn wir wütend sind. Aber wenn wir traurig sind, wenn wir uns als die Arme empfinden, dann bekommen wir Liebe, dann bekommen wir Aufmerksamkeit zum Beispiel. Es gibt unterschiedliche Gründe, das sind nur ein paar Gründe, warum sich so eine Schutzfunktion bilden kann, zum Beispiel vom Opfersein, sich als Opfer wahrzunehmen innerhalb von Beziehungsdynamiken. Und das heißt dann auch, dass wir uns in Dynamiken begeben, wo wir uns tatsächlich als Opfer fühlen, wo wir ungerecht behandelt werden, wo wir vielleicht verletzt werden. Und all das, letztendlich ist es ein antrainiertes Schutzverhalten. Und jetzt auf rationaler Ebene, wenn man das so hört, denkt man so, macht ja gar keinen Sinn. Warum soll ich das dann tun? Wie gesagt, das ist unbewusst, ja. Und wenn ich mir es nicht bewusst mache, warum ich das tue, was ist sozusagen mein Gewinn? Ja, weil irgendetwas habe ich mir da antrainiert, was sozusagen entweder ich bekomme Aufmerksamkeit, entweder es ist anerkannt, entweder ich bekomme Liebe. Ich habe gelernt, so durchs Leben zu gehen. Ich habe mir diese Muster antrainiert. Und bisher hat es für mich so funktioniert, bis vielleicht der Leidensdruck so groß wird, dass ich sage, gucke ich mir vielleicht doch lieber mal an, ob das Sinn macht, weiter diese Schutzfunktion, diese Maske aufzubehalten. Als drittes Beispiel, ja, die Maske von Indifferenz. Also sprich, ich bin super cool und ich bin unattached. Also mir macht gar nichts was aus. Ich bin super cool. Ich bin vielleicht sogar auch eiskalt. Alles prallt an mir ab. Ich bin super emotionslos. Ich bin wie so ein Eisblock. Ich bin total cool, nichts macht mir was aus. All das ist natürlich auch eine Schutzfunktion, weil dahinter wahrscheinlich so viel Verletzung liegt, so viel Verletzlichkeit, so viel Zartheit, so viel Sensibilität, dass ich mir einen großen Schutzpanzer antrainiert habe. Ja, und das kann wortwörtlich sein im Sinne von antrainiert. Ich musste manchmal so an so Bodybuilder denken oder so an Menschen, die extrem sich wirklich so einen Panzer aneignen, ja, um dann wirklich so total bewegungslos durchs Leben zu gehen, also körperlich bewegungslos, also die haben nur noch ihre Muskeln, aber sind gar nicht flexibel und aber auch, ja, diese physische Materie sich antrainiert wird. Und das kann auch in einer anderen Art und Weise sein, indem wir zum Beispiel extrem übergewichtig sind, indem wir ganz viel ungesund essen und das auch wie ein Numbing-Device, ja, wie ein Schutz, wie eine Schutzwall, wie eine Schutzfunktion ist, weil da einfach so viel passiert ist, was so schmerzhaft war, was wir nicht fühlen wollen, dass wir das Essen oder eben auch das Training, die Muskelmasse nutzen, um uns sozusagen zu schützen. Wir wollen nicht wieder mit diesem Schmerz in Kontakt kommen. Und all diese Kompensationsstrategien, ja, sind letztendlich alle Strategien, die wir uns angeeignet haben, wie wir gelernt haben, wie es am besten ist, durchs Leben zu gehen, um möglichst wenig Schmerz zu erleben, um möglichst wenig in Kontakt zu kommen mit dieser Kindheitswunde. Ja, und das kann sich äußern eben in exzessivem Sporttreiben zum Beispiel, in übermäßigem Essen, in zu wenig Essen, also Stichwort Essstörungen, in jeglicher Form von Numbing, ja, also von Betäuben, extremer Fernsehkonsum, extremer Internetkonsum, extremes Suchtverhalten in jeglicher Form, seines Drogen, Zigaretten, Alkohol, Sex, aber auch Sucht, die gesellschaftlich anerkannt wird, wie zum Beispiel Arbeitssucht, also Workaholic. All das sind sozusagen Betäubungsmechanismen, die wir uns antrainiert haben, Schutzfunktion letztendlich, um nicht in Kontakt zu kommen mit unseren Gefühlen, nicht in Kontakt zu kommen mit diesem Schmerz, mit dieser Wunde. Und wir machen diese Strategien so lange, bis sie funktionieren, ja, bis das Leiden sozusagen groß genug wird. Also ein Mensch ändert sich meistens nur, wenn der Leidensdruck groß genug wird. Oder aber auch, wenn andere Menschen uns so sehr unter Druck setzen, dass sie zum Beispiel sagen, also wenn du nicht weniger arbeitest und dann ist die Beziehung für mich nicht zukunftsfähig. Ja, wenn zum Beispiel ein Partner, eine Partnerin hat häufig auch diese Transformationskraft oder kann Veränderung initiieren, indem wir sagen, okay, so geht's für mich nicht weiter. Und ich finde es ziemlich faszinierend, muss ich sagen, was für Strategien wir uns als Menschen beziehungsweise als Ego überlegen, die für uns funktionieren, die wir uns überlegt haben, damit wir möglichst wenig verletzt werden, damit wir möglichst gut durch dieses Leben kommen. Und wenn du mal zum Beispiel in der U-Bahn sitzt oder im Café sitzt und Menschen beobachtest, dann kannst du beobachten, ja, was für Strategien sich Menschen überlegt haben, um durch dieses Leben möglichst mit weniger Leidens zu kommen. Und manche dieser Strategien sind vielleicht auch nachhaltig bis zu unserem Tod. Ja, es gibt Menschen, die durch dieses Leben surfen, viele, 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 viele Menschen, die sich niemals mit ihren Wunden auseinandersetzen und die da auch keinen Bock drauf haben und die sagen, nö, danke, Therapie brauche ich nicht. Und die sagen, meine Strategien funktionieren eigentlich ganz wunderbar und die da vielleicht nie tiefer reinschauen müssen. Nichtsdestotrotz glaube ich, und das ist das, was ich beobachte, wenn wir das nie tun, wenn wir uns nie mit unseren Kindheitswunden und mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, wird uns dieser Schatten einholen, besonders wenn wir älter werden, besonders wenn unser physischer Körper nicht mehr so kann, wie wir es gewohnt sind, wenn wir gezwungen werden, in der Stille zu sein, wenn wir vielleicht weniger soziale Kontakte haben, wenn wir durch Phasen von Verlust gehen, und wir alle gehen durch Phasen des Verlusts in diesem Leben, dann werden wir konfrontiert mit diesen alten Geistern der Vergangenheit. Das heißt, es ist sehr, sehr schlau, sich möglichst früh damit auseinanderzusetzen. Und das heißt nicht, dass wir es alleine tun müssen. Ich bin großer Freund von Therapie und ja, glaube, dass es sehr schlau ist, sich frühestmöglich einen Therapeuten, eine Therapeutin, Coach, Coachin an die Hand zu nehmen und sich unterstützen zu lassen auf diesem Weg der inneren Heilung. Hier nochmal eine kleine Liste, woran wir erkennen können, dass unser Ego in unserem Leben die Führung hat. Eines der deutlichsten Merkmale wenn du in deinem Ego bist, ist, dass du dich getriggert fühlst. Was ist ein Trigger? Ein Trigger ist eine übermäßige emotionale Reaktion auf einen äußeren Reiz. Also irgendjemand sagt etwas zu mir, irgendetwas passiert, jemand schreibt mir eine Sprachnachricht, schickt mir eine Sprachnachricht oder schreibt mir einen Text. Ich sehe etwas in den Nachrichten und sofort explodiere ich innerlich emotional in eine bestimmte Richtung. Ich werde besonders wütend, ich werde besonders verunsichert, ängstlich, traurig oder. Und das heißt, der äußere Reiz löst eine übermäßige Reaktion aus, die eigentlich nicht zu dem Tatsächlichen passt, was da passiert ist. Also ein Beispiel, jemand schreibt dir eine Textnachricht per WhatsApp. Das ist der Fakt, was passiert mit einem bestimmten Inhalt, wo du dich unheimlich getriggert fühlst. Du fühlst dich nicht gesehen, du fühlst dich nicht respektiert, du fühlst dich nicht anerkannt. Ja, und das triggert, und dieser Trigger, also diese Traurigkeit oder vielleicht sogar Wut, ja, vielleicht merkst du, wow, mein Puls fängt an zu rasen, mein Herzschlag geht schneller, Adrenalin schießt rein. Und das ist ein deutliches Zeichen, dass dein Körper, er geht in eine Angst. Irgendwas passiert hier, irgendeine Bedrohung. Und ja, der Körper kann nicht wirklich, häufig können wir nicht unterscheiden, ist das jetzt eine echte Bedrohung im Sinne von einem Säbelzahntiger oder ist das eine emotionale Bedrohung? Aber der Körper signalisiert Gefahr. Und geht zurück in diese kindliche Erfahrung von ich habe mich nicht gesehen gefühlt, ich habe mich nicht respektiert gefühlt, ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Und genau das Gleiche passiert wieder. Und in solchen Momenten wissen wir, es hat nie was mit der anderen Person zu tun. Es ist immer, ich nenne das auch gerne ein Trigger, es ist ein Tor zur Freiheit. Es ist immer eine Möglichkeit, wenn immer wir so emotional stark reagieren, es ist immer eine Möglichkeit für uns zu schauen, ja, was möchte da gesehen werden, was möchte gefühlt werden, was möchte geheilt werden. Weitere Aspekte, an denen wir erkennen können, dass unser Ego at work ist, ist diese sogenannte Opferhaltung. Also wann immer wir ins Opfer gehen und sagen, der andere ist schuld an meinen Problemen, wir übernehmen also keine Verantwortung für unsere Co-Kreation innerhalb einer Beziehung, sondern wir sagen immer, der andere ist schuld und wir wollen unbedingt Recht haben auch. Wir sind stark daran interessiert, den anderen zu überzeugen, dass wir Recht haben. Also wann immer wir auch in Streitsituationen sind, in Beziehungen, kennen wir das, dann sind wir immer im Ego. Ja, wir wollen den anderen überzeugen, dass wir Recht haben. Und auch unbewusste Projektion auf den anderen. Also zu sagen, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, du bringst irgendwie hier einen negativen Vibe rein und so. Dabei sind wir total negativ drauf und total kritisch. Ja, also Projektion auf andere, also fehlende Selbstreflexion in dem Moment. Hey, warte mal, mir geht's eigentlich nicht gut. Ich bin frustriert und projiziere diese Frustration und unterstelle sie irgendwie anderen. Das Ego braucht auch ständige Aufmerksamkeit und Anerkennung von außen. Also wenn wir ja Social Media aufmachen, dann können wir deutlich sehen, viele Egos sind unterwegs, die Aufmerksamkeit wollen durch sexy Fotos oder. Also ja, wir wollen Likes, wir wollen Anerkennung, wir wollen geliebt werden. Das ist ein Merkmal des Egos. Das Ego ist auch wahnsinnig ungeduldig und möchte Dinge erzwingen, möglichst jetzt, sofort, ganz schnell, so wie das Ego es will. Ja, also so zum Beispiel, wenn wir uns verknallen und der andere macht dann, also ich habe solche Erfahrungen gemacht, es muss jetzt alles sofort passieren, wir müssen sofort zusammenkommen, wir wollen den anderen kontrollieren, wir wollen den anderen ja irgendwie besitzen. Also all das ist Ego. Ja, das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern das ist Ego, möchte den anderen kontrollieren, besitzen, hat Besitzansprüche, Eifersucht, all das ist Ego. Also dieses starke Wollen und es jetzt sofort zu wollen, so wie wir es wollen, das ist ganz, ganz viel Ego und wir können diese Ego-Entwicklung zum Beispiel auch bei Kleinkindern entwickeln. Ich habe das im Moment tagtäglich vor mir. Die Ausprägung des Egos und die Entwicklung des Willens, was ein wichtiger Moment ist, sogenannte Autoritätsphase, früher wurde das auch Trotzphase genannt, ja, wo das Kind dann sich hinstellt und sagt, ich will jetzt, 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 ich will aber jetzt. Im Extremfall, ja, dieses Bild von ein Kind schmeißt sich im Einkaufsladen auf den Boden und will Lollis haben an der Einkaufskasse und will seinen Willen durchsetzen. Diese Ausprägung des Willens ist unheimlich wichtig in dieser Welt, ja, weil sonst werden wir von anderen einfach überrannt, wenn wir keinen eigenen Willen haben, wenn wir auch eigene Grenzen nicht austesten, wenn wir Grenzen voneinander nicht austesten. Hier ist mein Wille, hier ist dein Wille. Wie können wir zusammenkommen? Ja, und das ist auf jeden Fall eine große Geduldsprobe für Eltern in dieser Zeit, wo sich der Willen des Kindes ausbildet, beziehungsweise auch das Ego, also immer mehr eine Persönlichkeit herauskristallisiert. Aber wie gesagt, es ist Teil dieser Erfahrung als Mensch. Es gehört dazu. Die Wut, das dritte Chakra gehört dazu, in dieser Zeit zwischen 2 und 3 Jahren und auch darüber hinaus bildet sich das dritte Chakra aus im dritten Lebensjahr. Und das heißt, das Kind kommt immer mehr in Kontakt mit seiner eigenen Wut, mit seinem Willen, vor allem auch dann, wenn der Wille nicht sofort befriedigt wird, wird das Kind vielleicht sehr, sehr wütend, kriegt einen Wutanfall und das gehört dazu. Also das ist sozusagen ein wichtiger Teil. Wut ist auch Power, ist auch Energie, wenn sie richtig eingesetzt wird. Sobald Wut zerstörerisch wird und sich gegen andere richtet oder auch sogar gegen uns selbst, dann ist es, unser Schattenanteil und Teil des Egos. Aber Wut können wir auch kanalisieren in eine produktive Kraft. Ein weiterer Aspekt, anhand derer wir erkennen können, dass wir von unserem Ego gesteuert werden, ist, dass wir unsere Emotionen von außen steuern lassen. Das heißt, wir sind wie so ein Spielball, ob uns jetzt jemand mag oder nicht mag, ob uns jemand liked oder nicht liked. Also wir sind ständig, unsere Emotionen, unser Wohlgefühl wird ständig davon beeinflusst, was andere sagen, was andere meinen. Also wir sind ständig in so einer gewissen Abhängigkeit von unseren Emotionen und sind auch Opfer unserer Emotionen. Wir sind extrem reaktiv. Wir haben nicht diese Fähigkeit entwickelt, zu sagen, warte mal ganz kurz, erstmal einen Schritt zurücktreten. Wann immer wir reaktiv sein wollen, wann immer wir sofort antworten wollen, wann immer wir uns in einem Diskussionsfeuer wiederfinden, in einem Streitgespräch, dann können wir mit Sicherheit sagen, okay, Ego is at work. Es macht gar keinen Sinn, in der Hitze eines Streitgesprächs weiterzureden, sondern erstmal zurückzutreten, mich zu sammeln, jeder für sich Raum zu finden, um dann wieder mit einem kühlen Kopf in der Verbindung mit meinem höheren Selbst in ein Gespräch zu gehen. Wir können auch mit Sicherheit sagen, dass wir in unserem Ego sind, wann immer wir vorgeben, etwas zu sein, was nicht unserer inneren Wahrheit entspricht. Und das ist nicht schlimm. Wir alle haben solche sozialen Masken, wir alle haben solche Schutzfunktionen. Aber es ist mit Sicherheit ein Indiz dafür, dass wir in diesem Moment nicht mit unserem wahren Selbst in Verbindung sind. Wenn wir etwas vorgeben, zu sein, was wir nicht sind. Und ich muss persönlich sagen, mir fällt es unheimlich schwer, auch mit solchen Menschen im Kontakt zu sein, weil ich das Gefühl habe, sie sind gar nicht in Verbindung mit ihren wahren Gefühlen. Und das heißt auch, dass ich dann in dem Moment auch nicht in Verbindung gehen kann auf einer authentischen Ebene mit diesem Menschen, weil er gar nicht mit sich selbst in Verbindung ist. Wir können den anderen ja immer nur so tief begegnen, wie wir uns selbst begegnet sind. Das heißt, wenn jemand total vermeidet, in Kontakt zu sein mit seiner Verletzlichkeit, mit seiner Weichheit, dann kann ich dem anderen auch auf dieser Ebene gar nicht begegnen. Wenn mir jemand immer nur die taffe Version von sich zeigt, man sagt, nee, alles super, du, bei uns, also top, also super, dann habe ich gar keine Möglichkeit, in eine menschliche Verbindung, in eine verletzliche Verbindung zu gehen, wenn der andere gar nicht mit diesem Teil in Kontakt ist, Und häufig merken diese Menschen das nicht. Also wie gesagt, das sind häufig keine bewussten Anteile, sondern unbewusste Anteile. Aber wenn unser Ziel ist, authentisch zu leben, und das heißt für mich auch, entspannt zu leben, weil nochmal zur Erinnerung, das Ego lebt in der Anspannung zwischen dem, wie wir glauben, sein zu müssen, vorgeben zu müssen und wer wir in der Tiefe sind. Das heißt, es ist unheimlich anstrengend, diese sozialen Masken aufrechtzuerhalten. Und wenn ich denke da an so ein paar Charaktere innerhalb so der Medienwelt, wo ich denke, wow, das muss so anstrengend sein, ständig diese Maske von gut gelaunt oder von immer happy oder von immer schlagfertig, von immer witzig, ständig aufrecht zu erhalten. Der oder die Witzige ist übrigens auch eine Maske, Also immer witzig sein zu wollen, immer der Klassenclown, immer spaßig zu sein, weil der oder diejenige einfach gelernt hat, damit komme ich besonders gut an, damit werde ich geliebt, damit kann ich auch vielleicht meine Verletzlichkeit und meine Unsicherheit überdecken. Also ständiges Lachen ist häufig auch so ein Indiz für Unsicherheit, einfach weil wir gelernt haben, das schützt uns. Und wir können mit großer Sicherheit sagen, dass wir in unserem Ego oder von unserem Ego geführt werden, wenn unsere Schattenanteile bzw. die sogenannten negativen Gefühle sehr präsent sind. Und diese Schattenanteile wollen wir uns jetzt hier einmal anschauen bzw. beleuchten. Im Christentum werden diese Schattenanteile die 7 Todsünden genannt. Sünde ist definitiv, wie ich finde, kein so positiv besetztes Wort, weil es häufig direkt ein Schuldgefühl in uns auslöst. Wiederum, wenn wir uns aber die Definition anschauen von Sünde, dann ist ein Sünder der Mensch, der die Gemeinschaft mit Gott bewusst und willentlich verlässt. Ja, bewusst und willentlich finde ich hier wichtig. Also das heißt, das ganz bewusst zu tun. Die meisten Menschen gehen aber unbewusst ja mit ihrem Ego durch die Welt. Ja, das Ego wird ja durchs Unbewusstsein, durchs Unterbewusstsein geformt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns diese Schattenanteile wirklich bewusst machen. Und nochmal zu diesem Satz zurück, der Mensch, der die Gemeinschaft mit Gott verlässt. Also man könnte es auch sagen, wenn man jetzt nicht christlich ist oder sich nicht als christlich definiert, könnte man auch einfach sagen, wann immer du und ich aus dem Kontakt mit unserem höheren Selbst, mit unserem wahren Selbst rausfallen, wann immer wir aus der Liebe fallen, wann immer wir aus dem Mitgefühl fallen, wann immer wir in die Trennung gehen, dann sind wir Sünder. Könnte man sagen, ja, dann sind wir in unserem niedrigen Selbst, dann sind wir in unserem Ego. Ich mag das Wort Sünde nicht so gerne, du wahrscheinlich auch nicht. Wer mag das schon, oder sich als Sünder zu fühlen? Sofort kommt dieses Gefühl von schlechtem Gewissen, von Schuld, ich muss irgendwie Buße tun und so weiter. Darum geht es jetzt hier nicht, sondern es geht eher darum, sich diese Aspekte anzuschauen in uns selbst und schonungslos ehrlich mit uns zu sein, weil das ist der erste Schritt der Veränderung. Der erste Schritt der Veränderung ist immer das Bewusstwerden, sich bewusst zu machen, aha, diese Anteile existieren in jedem Menschen. Wenn wir uns die Nachrichten anschauen, sehen wir all diese Todsünden, die ich jetzt gleich nenne, sehen wir alle die ganze Zeit. Aber diese Aspekte existieren auch in mir. Vielleicht zu einem geringeren Anteil und manche Anteile mehr als andere. Aber sie existieren auch als Teil dieser Erfahrung. Und das bedeutet, es integral zu leben. Es bedeutet eben nicht, es wegzuschieben und zu sagen, nein, 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 nur Liebe und Licht, nein, das habe ich alles nicht, sondern zu sagen, ja, das ist auch Teil meiner menschlichen Erfahrung. Es ist ein nicht so schöner Teil, aber wenn ich ihn wegschiebe, wird er dieses Unterbewusstsein, Unbewusstsein, mein Leben weiter regieren. Also, let's go, let's do it. 7 Todsünden, juhu, Schattenanteile, juhu. Also, manche sprechen auch übrigens von 9 Sünden oder von 9 Schattenaspekten. Einmal drüber stehen könnte man ja sich vorstellen, es gibt also diese Angst oder die Frequenz der Angst und alles andere sind Unterkategorien letztendlich dieser Schattenanteile. Okay, lass uns hier reinstarten. Schattenanteil Nummer 1, Hochmut. Stolz oder Eitelkeit. Das heißt, das sind Menschen, die sich als was Besseres fühlen. Man könnte auch sagen Arroganz. Das Gefühl, etwas steht mir zu in diesem Leben. Das Gefühl, ich stehe über anderen. Ich bin was Besseres. Ja, steht mir zu, dass ich den Parkplatz kriege. Steht mir zu, dass ich in der ersten Reihe stehe. Ach, dieses lästige Putzpersonal. Ja, also ich bin was Besseres. Ich stehe über anderen Leuten. Ich schaue auf andere herab. Also das Gegenteil von Augenhöhe, das Gegenteil von Demut, das Gegenteil von Dankbarkeit. Auch Eitelkeit, ja, sich als besonders zu fühlen, sich besonders schön zu fühlen, ständig Selfies von sich zu machen, sich ständig zu zeigen, wie wunderschön man ist, weil man in dem Glauben ist, dass wirklich nur die gesamte Welt darauf gewartet hat, dass man sich jetzt ständig zeigt und ständig sein gesamtes Privatleben zeigt oder, ja, also auch das können wir deutlich sehen, besonders in der Social-Media-Welt, Eitelkeit, aber auch Stolz, ja, also Stolz im Sinne von, ich habe es nicht nötig, mich zu bedanken bei jemandem, ich habe es nicht nötig, Danke zu sagen, ich habe es nicht nötig, Entschuldigung zu sagen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und diesen Aspekt habe ich leider sehr, sehr, sehr häufig erlebt im Zusammensein mit Menschen und erlebe ich ständig, dass ich enttäuscht bin, weil jemand einfach nicht Danke sagt oder weil ich enttäuscht bin, weil jemand nicht die Fähigkeit hat, einen Fehler einzugestehen. Und das ist immer unser Ego, was nicht die Größe besitzt, sich zu bedanken, was nicht die Größe besitzt, sich für andere zu freuen, was nicht die Größe besitzt, andere zu sehen, anzuerkennen, wertzuschätzen. Schattenanteil Nummer 2, Gier oder Geiz. Ja, diese beiden gehören zusammen. Und wenn wir auf den Planeten Erde schauen, dann sehen wir sehr deutlich, man kann sich diese Schattenaspekte auch als Dämonen vorstellen, dass jeder Dämon regiert, Menschen regiert, wenn man so will. Und dieser Dämon der Gier regiert den gesamten Planet Erde, beziehungsweise regiert viele, viele Egos der Machthaber und Entscheidungsträger dieser Welt. Ich muss da gerade an die wunderschöne Insel Bali denken, die dem Dämon der Gier gerade zum Verfall fällt. Also dass immer mehr Menschen ja nach der Pandemie, also ich war das letzte Mal vor 3 Jahren auf Bali und ich habe gehört, es hat sich extrem verändert, weil alles wird zugebaut, die Reisfelder werden zerstört und auch die Balinesen selbst, ja, wofür man auch wieder Mitgefühl und auch Verständnis aufbringen kann, aber verkaufen letztendlich ihr Land, erlauben, dass die Ausländer, die nach Bali kommen, ja, überall bauen und die Schönheit von Bali letztendlich zerstören, auch weil sie selbst wollen auch Teil des materiellen Reichtums des Westens, wollen auch ein Stück vom Kuchen abhaben, was man, wie gesagt, total verstehen kann, aber verraten dadurch letztendlich auch ihre Insel, ihren Reichtum, ihren spirituellen Reichtum, den sie haben. Und das ist sehr, sehr traurig. Und das sieht man überall auf der Welt, ja, dass immer mehr Natur zerstört wird aufgrund von Gier, aufgrund von Geld. Wälder werden zerstört, Wälder werden abgeholzt für Massenfarming, für Plantagen. Also all das passiert die ganze Zeit. Also ein großer, großer Schattenaspekt, der auf dieser Welt regiert, ist Gier. Und auch dieses Gefühl, ich habe nicht genug, ich muss mehr für mich scheffeln. Die anderen sind mir egal, nach mir die Sinnflut. Hauptsache ich, Konsum, Konsum, Konsum. Die gesamte Konsumgesellschaft basiert auf Gier, ja, dass es nicht genug ist. Es muss wieder eine neue Kollektion her, mehr, 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 neu, neu, neu. Und auch Geiz spielt da auch mit rein. Also es ist auch das Gegenteil von Fülle im Sinne von, es ist genug für alle da. Ich werde schon meinen Anteil bekommen, sondern ja, und wir sind ja in diesem, ich sag mal, in diesem Missverhältnis, in dieser Disbalance, weil sich manche Menschen auf dieser Welt zu viel auf den Teller laden und andere deswegen gar nichts auf dem Teller haben, wortwörtlich. Diesen Schattenaspekt können wir ganz deutlich in uns Menschen erkennen. Dritter Schattenaspekt oder Sünde, die Wollust, ja, eher ein altertümliches Wort vielleicht, etwas moderner wäre hier Genusssucht oder Ausschweifung, also übermäßige Genusssucht, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, alles was, was Süchte sind, also jegliches Suchtverhalten, alles was uns betäubt, alles was sozusagen übermäßig ist, ja, alles wo wir zu viel trinken, zu viel rauchen, zu viel essen, zu wenig essen, zu viel Sex haben, zu viel arbeiten. Also gehört zu diesem Aspekt von Wollust, von Ausschweifung, von zu viel. Schattenaspekt Nummer 4, Jähzorn oder Rachsucht. Zorn im Sinne von, also Zorn ist die gesteigerte Form von Wut. Wir haben vorhin kurz über Wut gesprochen. Wut ist erstmal ein Gefühl, was nicht unbedingt negativ sein muss, wenn wir es positiv kanalisieren. Wir können auf ein Kissen schlagen und wütend sein. Wir können in den Wald gehen und schreien und unsere Wut gesund leben. Oder wir können zum Sport gehen und unsere Wut ablassen. Aber im Sinne von Jähzorn und Rächen an jemanden, dann wird Wut zerstörerisch, ja, oder auch in Form der Selbstzerstörung, wütend auf uns selbst zu sein, Selbsthass in der Form von Selbstzerstörung, sich zu ritzen, Essstörungen, all das sind Formen von Zorn, Wut, die sich zerstörerisch gegen uns selbst richtet. Schattenaspekt Nummer 5, die Völlerei. Völlerei in der Form von Gefräßigkeit, wortwörtlich zu viel zu essen, zu wenig zu essen, aber in jeglicher Form Maßlosigkeit, Unmäßigkeit, also maßlos zu sein in allem. Ja, hier auch ein Aspekt der Gier spielt hier rein, also mir die komplette Wohnung vollzustellen, ständig auf Amazon zu sein, mir die ganzen Pakete reinzuholen, stundenlang süchtig auf YouTube abzuhängen und alles reinzusuchten. Also dieses Gefühl von, ja, wann ist es genug, nicht mehr zu haben, das Gefühl zu haben, es ist nicht genug, ich brauche noch mehr, ich muss noch mehr shoppen, ich brauche noch mehr Anerkennung, ich brauche noch mehr Liebe, ich brauche noch mehr Sex, ich brauche noch mehr, noch mehr, noch mehr. Also Völlerei und Gier stehen auf jeden Fall ganz eng in Zusammenhang. Und dann ein ganz wundervoller Schattenanteil Nummer 6, der Neid. Der Neid, die Eifersucht oder auch die Missgunst. Ja, und wenn wir durch Instagram scrollen, dann ist das mit großer Sicherheit einer der Antreiber, also Social Media generell, fördert den Neid in uns, ja, ist quasi dazu gemacht, um neidisch zu werden, ja, weil wir ständig sehen, was für ein perfektes Leben jemand anders hat. Wer jetzt in Australien in Byron Bay schon wieder das perfekte Leben hat mit dem wunderbar gebräunten Popo, mit Schlürfen Pina Colada, mit der perfekten Familie am Strand Zeit verbringt und dabei noch total sexy, super gut aussieht, wer jetzt schon wieder das perfekt dekorierte Zuhause hat, wer jetzt anscheinend wieder den Traum vom Leben umsetzt. Ja, also wir werden ständig eigentlich damit konfrontiert, wie andere leben, was andere tun, was vielleicht besser sein könnte, was wir noch besser machen könnten. Also das Gefühl von Neid wird durch Instagram ständig geschürt. Also wir gehen ständig in so einen Loop von Vergleichen. Was haben andere, was habe ich nicht? Also wir werden ja ständig, wird uns vorgehalten, was jetzt schon wieder irgendjemand macht und was jetzt schon wieder irgendwie toller ist. Weshalb Instagram ja auch so wahnsinnig toxisch ist. Ja, also es tut uns einfach nicht gut. Und gleichzeitig sind wir häufig so hooked, so abhängig davon. Aber mal ganz ehrlich, wer fühlt sich wirklich besser, nachdem er Instagram benutzt hat? Fragezeichen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis darauf, wirklich rigoros den Leuten zu entfolgen, wo du das Gefühl hast, das triggert dich, das fördert den Neid, das führt dazu, dass du dich ständig vergleichst. Also das müssen wir uns nicht ständig reinziehen. Ja? Also lieber Feeds folgen, wo du das Gefühl hast, das inspiriert dich, das tut dir gut, die Energie tut dir gut. Die Energie des Menschen tut dir gut. Also lieber wirklich deine kostbare Sehgewohnheit, deine kostbare Lebensenergie mit solchen Inhalten füllen. Und all diese Schattenaspekte sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, Tore zur Freiheit. Und Neid, wie ich finde, ist ein besonders großes Tor zur Freiheit. Ja, ich selbst habe diese Erfahrung gemacht. Das heißt, wenn immer wir uns vergleichen mit etwas, was jemand anders hat oder was wir uns wünschen, dann ist es immer auch ein Hinweis darauf, also kann ein Hinweis darauf sein, was wir vielleicht selbst nicht leben oder was wir uns selbst nicht zugestehen, was wir leben. Oder es kann auch eine Inspiration sein, ja, und sagen, das würde ich auch gerne. Oder was ist es an dieser Person? Das können wir uns fragen, wenn immer wir Neid empfinden. Was ist es an dieser Person? Welche Eigenschaften würde ich selbst gern leben? Was würde ich selbst gern erfahren? Welches Gefühl verbinde ich mit dieser Person? Was glaube ich, wie sich diese Person fühlt? Und in Wahrheit wissen wir es ja nicht. Es ist nur eine minimale Momentaufnahme im Leben eines Menschen, wenn wir ein Foto auf Social Media sehen. Wir wissen nicht wirklich, wie es diesen Menschen geht, aber es geht vielmehr darum, ja, was löst es in mir aus und was kann ich lernen? Ja, was ist hier die Einladung bei diesem Neid oder bei diesem Vergleich? Was spiegelt mir dieser Mensch wider, was ich vielleicht selbst integrieren möchte, was ich vielleicht selbst entwickeln möchte? Und dann kann ein solches Schattengefühl oder so ein Schattenanteil immer eine Möglichkeit zum Wachstum sein. Das können übrigens alle von diesen Aspekten, ja. Der letzte Schattenanteil, und zwar Faulheit oder Trägheit oder auch Ignoranz oder auch Feigheit. Ja, also Trägheit im physischen Sinne, wir bleiben auf der Couch sitzen, wir bewegen uns wirklich gar nicht. Jegliches Wachstum liegt uns fern, aber auch mentale Trägheit. Also wir wollen uns nicht weiterentwickeln. Wir wollen Recht haben. Wir wollen da stehen bleiben, wo wir sind. Die Dinge sind so und so waren sie schon immer und so werden sie auch immer bleiben. Ja, also das heißt Trägheit auch im Geist. Und das ist auch ein großer Schattenaspekt, können wir auch beobachten, definitiv. Also in unserem Umkreis gibt es garantiert ja immer wieder Menschen, wo wir sagen, ja, der oder die möchte sich einfach nicht weiterentwickeln. Die wollen einfach da bleiben, wo sie sind, obwohl man vielleicht auch von außen sieht, hey, denen geht es eigentlich nicht gut. Hey, die haben so viel ungelebte Potenziale, aber sie sind so identifiziert auch mit diesem Anteil, also mit dieser Trägheit, mit diesem Schatten, der hat so eine starke Macht über sie, dass sie sozusagen da gar nicht rauskommen. Dann gibt es noch zwei weitere Aspekte. Also ich habe gesagt, ja, 7 Todsünden, aber es gibt auch noch die Lüge. Das wäre Punkt Nummer 8. Das ist auch ein Schattenaspekt, wenn wir vorgeben, etwas zu sein, wer wir nicht sind, wenn wir Dinge behaupten, die nicht stimmen. Dazu gehört auch schlechtes Reden über jemand anderen, Lügen verbreiten, tratschen, Gossip, das gehört auch definitiv zum Schattenaspekt und ich glaube, wir alle lesen ganz gerne, also ich auf jeden Fall, wenn ich zum Friseur gehe, erstmal schön die Gala lesen. Gala, finde ich, geht noch, aber bei so Magazinen wie InTouch oder so, da merkt man dann richtig, also fühl mal rein, wenn du das nächste Mal eine InTouch liest, ja, also da gibt es erstmal vielleicht so ein Geifer, geil, 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 ja, erstmal schön den Klatsch und Tratsch reinlesen, aber dann so die Frequenz von so einer InTouch, ja, verbreitet einfach sehr viel Lügen, ja, ganz viele Annahmen. Wird ständig behauptet, jemand ist zu dick, zu dünn, hat jemand betrogen, was weiß ich, da werden ständig irgendwelche Lügen verbreitet, irgendwelche Geschichten gesponnen, und wenn du mal reinfühlst in deinen Energiekörper, fühlst du das auch danach. Du fühlst, das ist eine niedrige Vibration. Ja? Gala geht noch so ein bisschen, und wir können das auch bewusst ab und zu mal tun, aber es nährt auf jeden Fall einen Schattenanteil. Ja, das Gleiche gilt auch, wenn wir zum Beispiel einstimmen in ein Tratschgespräch oder schlecht über jemanden zu reden. Das fühlt sich meistens nicht gut an. Also wenn wir damit in Kontakt sind mit unserem höheren Selbst, dann ist es nicht das, wer wir in der Tiefe wirklich sind. Ja, das ist ein Schattenanteil, den wir dann in diesem Moment leben und nähren. Und der neunte Anteil ist die Angst. Also wann immer wir in Angst sind, und wie gesagt, all die anderen Aspekte sind eigentlich auch ein Aspekt der Angst, aber Angst wirklich als vielleicht auch herrschende Form in deinem Leben, Angst, die dich klein hält, Angst, die dich zurückhält, Dinge zu tun. Und diese Schattenaspekte arbeiten häufig auch zusammen. Zum Beispiel Angst arbeitet auch mit Trägheit zusammen. Ja, also wenn ich einfach Angst vor Veränderung habe, wenn ich Angst vor Unwissenheit oder vom Ungewissen habe, dann bleibe ich auf der Couch sitzen, dann bleibe ich in der Trägheit, dann mache ich einfach alles immer weiter, so wie ich es kenne, aber grundsätzlich eigentlich aus Angst. Ja, und wichtig nochmal zu sagen ist, dass das natürlich alles meistens unbewusste und unterbewusste Schattenanteile sind, aber die uns eben beherrschen und unser Leben regieren und uns immer wieder in Momente von Trigger, von Leiden führen, wenn wir uns nicht damit beschäftigen. Also solange wir diese Anteile negieren und sagen, nein, das gibt es nicht, nein, so bin ich nicht, nein, ich bin nicht neidisch, nein, ich habe keinen Jähzorn, ich habe keine extreme Wut in mir, nein, ich habe keine Trägheitsmomente, nein, sowas wie Stolz kenne ich nicht in mir. Solange wir das verneinen, bleiben wir ja in dieser, ich sag mal, in diesem Fahrwasser von Spiritual Bypassing. Und um wirklich ein integrierter, integraler Mensch zu werden, das heißt, dass wir alle Aspekte unseres Selbst akzeptieren und als Teil dieser menschlichen Erfahrung akzeptieren. Und desto mehr können wir Freiheit gewinnen. Ja, weil solange wir sie im Unbewussten behalten, solange wir sagen, nein, 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 das gibt es nicht, nein, diese unschönen Gefühle habe ich alle nicht, desto mehr können sie uns regieren und desto mehr haben sie Macht über uns, ja, wie C.G. Jung schon sagte. Niemand möchte natürlich gerne neidisch sein, niemand will geizig oder stolz sein, ja, auf einer bewussten Ebene. Es sind alles, wie gesagt, unbewusste Anteile, aber wir können sie ins Bewusstsein holen, um letztendlich Freiheit zu gewinnen, um diese Anteile zu heilen, um diese Anteile, um diesen Anteilen liebevoll zu begegnen. Ja, um das nochmal zu benennen, dass diese Anteile sich gebildet haben aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Wunden. Niemand ist gerne neidisch. Neid entsteht häufig aus dem Gefühl der Unzulänglichkeit, aus dem Gefühl von ich bin nicht genug, aus dem Gefühl der Wertlosigkeit entsteht häufig Neid. Ja, bewusst möchte sich niemand neidisch fühlen. Aber dieses Gefühl, ja, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, so wie ich bin, andere sind besser als ich, andere können es besser als ich. Das sind sozusagen tiefe Verletzungen, und daraus entsteht dann dieses Gefühl von Neid. Und weil diese Gefühle, diese Schattenanteile gesellschaftlich nicht anerkannt sind, versuchen wir sie zu vertuschen und zu verstecken und legen eine Maske drüber. Ja, das ist der Grund, warum wir ja häufig nicht offen dann mit solchen Dingen umgehen, wobei es viel klüger wäre, damit offen umzugehen und zu sagen, ja, zum Beispiel eine Freundin von mir und ich, wir haben uns das angewöhnt, wir sagen uns das immer, hey, ich bin super neidisch auf dich, ey, ich hätte auch gerne so einen Körper wie du, oh, ich finde, du hast wunderschöne Haare, bin ich echt neidisch, oder, ja, also wirklich auch mit Humor damit umzugehen und nicht neidisch im Sinne von Missgunst, sondern sagen, hey, das hätte ich auch gerne, und das auch offen auszusprechen. In dem Moment, wo wir Dinge offen aussprechen, verlieren sie meistens die Macht über uns. Und auch die anderen Aspekte, ja, Stolz, Gier, Wollust, Jähzorn, Völlerei, Trägheit, Lügen, Angst, all das entwickelt sich letztendlich aus einer Wunde heraus. Ja, aus einer Wunde heraus leben wir dann diese Anteile. Und es gibt ein ganz großartiges Modell, ein Modell der Persönlichkeitstypen, die diesen neun verschiedenen Schattenanteilen zugeordnet werden. Also wer Lust hat, Schattenarbeit zu machen, wer Lust hat, sich mit diesen Schattenanteilen auseinanderzusetzen, dem kann ich dieses System sehr empfehlen. Es nennt sich Enneagramm. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Ich werde es hier auch einmal in die Shownotes schreiben. Und innerhalb dieses Enneagramms gibt es sozusagen neun verschiedene Persönlichkeitstypen, in die wir uns auch einordnen können. Und jedem Persönlichkeitstypen liegt sozusagen ein Grundschatten zugrunde. Ja, wir haben natürlich alle Anteile in uns, aber manche Anteile sozusagen stärker, manche Schattenanteile stärker. Und dieses System sagt sozusagen, wir haben ein Lebensschatten, wenn man so möchte, ein Lebensthema, was wir heilen und entwickeln dürfen. Und das hat eben mit unserer persönlichen größten Kindheitswunde zu tun. Und aufgrund unserer größten Kindheitswunde entwickeln wir dann unser individuelles Ego, unsere individuelle Persönlichkeit in diesem Leben. Oder wie ich auch gerne sage, die Seele und das Ego halten Händchen. Ja, also das Ego führt uns dann zu bestimmten Wegen, vielleicht sogar Berufswegen, aber auch die Seele, also sprich auch unsere höheren Aspekte, unsere Aspirationen, unsere Stärken führen uns häufig zu einem bestimmten Weg. Und das Enneagramm empfinde ich als ein großartiges System, was ganz, ganz viel Aufschluss über uns selbst gibt. Da gibt es auch sogenannte Persönlichkeitstests innerhalb eines solchen Buches. Ich werde euch hier nochmal zwei Bücher anhängen in den Shownotes. Und diese verschiedenen 9 Typen werden auch wiederum nochmal in 3 Zentren eingeteilt, was ich auch wieder sehr spannend finde, weil es teilweise sich auch mit dem Chakrensystem überschneidet. Also sprich Bauch, drittes Chakra, Solarplexus, Herzbereich und Kopf. Und es gibt sozusagen sogenannte Bauchtypen, instinktivere Typen. Es gibt Menschen, die eher emotional sind, herzbasiert leben und dann Menschen, die eher kopfbasiert sehr viel Energie im Kopf haben, im Denken haben. Und darin werden dann die verschiedenen Typen eingeteilt, aber wie gesagt auch diese verschiedenen Schattenanteile und wie sie uns beeinflussen und wie sie unser Ego prägen. Und warum überhaupt sollten wir uns mit diesen Schattenanteilen auseinandersetzen? Das ist ja erstmal schmerzhaft und auch unangenehm und es fordert vor allem auch unheimlich viel Ehrlichkeit. Ja, und wie gesagt, niemand möchte gerne sagen, ich bin neidisch, niemand möchte gerne sagen, ich bin stolz oder hochmütig, niemand möchte gerne zugeben, ich bin träge. Aber dieses Zugeben führt erstmal dazu, dass wir uns einordnen, einkategorisieren. Und nochmal, das heißt nicht, dass wir nur das sind. Ja, aber es heißt, und dieses Enneagramm arbeitet eben mit diesen Persönlichkeitstypen bzw. Egotypen, es sind alles Tore zur Freiheit. In dem Moment, wo wir uns anerkennen und sagen, wow, ja, das ist ein Thema für mich, Trägheit ist ein Thema für mich in diesem Leben oder Stolz ist ein Thema für mich in diesem Leben, Perfektionismus ist ein Thema für mich in diesem Leben, Neid ist ein Thema für mich in dem Leben oder Wut ist ein Thema für mich in diesem Leben, dann ist das dein Tor zur Freiheit. In dem Moment, wo du Ja sagst dazu, in dem Moment, wo du sagst, ja, das erkenne ich an in mir, das ist mein Thema, in dem Moment hast du die Möglichkeit, es zu verändern. In dem Moment hast du die Möglichkeit, mit deinem inneren Kind, mit dieser Wunde, die sich unzulänglich fühlt, die sich ungerecht behandelt fühlt und so weiter, mit der in Kontakt zu treten, das so wirklich zu fühlen. Und hier geht es wirklich auch darum, ja, bei Schattenarbeit geht es darum, es wirklich zu fühlen, es anzuerkennen. Und der erste Moment ist wirklich erstmal die radikale Ehrlichkeit mit sich selbst. Ja, und warum sollten wir das tun, um nochmal auf diesen Satz zurückzukommen? Solange wir das Unbewusste nicht ins Bewusstsein holen, wird es unser Leben regieren und wir werden es Schicksal nennen. Das heißt, wenn es darum geht, frei zu sein, ja, und das ist letztendlich das Ziel im Yoga, Freiheit, Moksha, Erleuchtung, dann geht es darum, die Dinge, die in der Dunkelheit sind, zu erleuchten, ins Licht des Bewusstseins zu holen, all das, was in der Dunkelheit ist. Ja, weil all da, wo Licht ist, kann keine Dunkelheit sein. Das heißt, je ehrlicher du mit dir bist, je bereiter du bist, dir deine Wunden, deine Schmerzen, deine Dämonen anzuschauen, je mehr Licht du dahin scheinst, das Licht des Bewusstseins, desto weniger Macht haben diese Teile über dich. Und das ist letztendlich gemeint, wenn wir von Freiheit, wenn wir von Moksha sprechen, ist gemeint, ich bin frei von diesen unbewussten Anteilen, die sonst mein Leben steuern und mich regieren, von diesen immer wiederholenden Gedankenkreisen, von den negativen Glaubenssätzen. Ich befreie mich davon und ich habe eine Wahlmöglichkeit. Ich habe die Wahl, einem anderen Anteil in mir die Führung zu überlassen. Und wie gesagt, das Ego hindert uns daran, im Kontakt mit unserem wahren Ich, im Kontakt mit unserer Seele zu leben. Und das ist letztlich das Ziel, ja, auf dieser spirituellen Reise, dass wir ein seelengeführtes statt ein egogeführtes Leben leben können. Dass wir immer mehr in der Frequenz der Liebe leben und immer mehr Entscheidungen aus der Frequenz der Liebe treffen. Dass wir immer mehr die Verbindung spüren, immer mehr in einem Einheitsbewusstsein sind im Vergleich zu der Frequenz der Angst, der Kleinheit, der Frequenz der Trennung. Und wenn wir anfangen, ja, aufzuräumen in unserer Vergangenheit, wenn wir Schattenarbeit machen, dann tragen wir einen großen Anteil dazu bei, auch den Schatten kollektiv ja aufzulösen. Da sind wir noch weit von entfernt, aber auch kollektiv einen Beitrag zu leisten und zu sagen, ja, ich bin in Verbindung mit diesem Schatten. Ich integriere diesen Schatten. Ich schaue mir an, ja, was da sich unangenehm anfühlt, was sich schmerzhaft anfühlt, anstatt ihn zu unterdrücken. Ich lebe in Integration mit allen Anteilen, anstatt sie zu verbannen und sie wegzuschieben. Ich lebe immer mehr in Einheit, ja, mit diesen Anteilen in mir. Und je mehr ich in Einheit lebe, desto weniger lebe ich in Trennung. Desto weniger lebe ich in Trennung in mir mit meinen verschiedenen Anteilen. Desto weniger lebe ich in Trennung mit von meinem Ego. Desto weniger lebe ich aber auch in Trennung in der Welt. Ja, desto mehr ich meine Wunden, meine Verletzlichkeit, meine inneren Dämonen akzeptiere und annehme, desto mehr kann ich sie auch in anderen Menschen akzeptieren und annehmen. Und ich möchte hier gerne mit einem Zitat von Osho abschließen. Und zwar: Die Liebe und das Ego können nicht gleichzeitig existieren. Wissen und Ego können sehr gut zusammen existieren. Aber Liebe und Ego können nicht zusammen existieren. Gar nicht. Sie können sich nicht anfreunden. Sie sind wie Dunkelheit und Licht. Wenn es Licht gibt, kann es keine Dunkelheit geben. Dunkelheit kann es nur geben, wenn kein Licht da ist. Wenn es keine Liebe gibt, kann es das Ego geben. Wenn Liebe da ist, kann es kein Ego geben. Und umgekehrt, wenn das Ego abgefallen ist, taucht aus allen Richtungen Liebe auf. Sie strömt einfach von überall in dich ein. Ein ganz wundervolles Zitat, was auch nochmal, ja, diese beiden Realitäten, Liebe und Angst, ja, Liebe und Ego beleuchtet. Und zum Schluss würde ich dir gerne ein paar, ja, Reflexionsfragen mitgeben, die ich hier auch nochmal in die Shownotes schreibe, falls du Lust hast, auf dieser Reise weiterzugehen, tiefer dein Ego zu erforschen, dann helfen dir vielleicht diese Fragen weiter. Wann immer eine unangenehme Situation, ein unangenehmes Gefühl in deinem Leben auftaucht, hältst du für einen Moment inne, nimmst du dir die Zeit, das wirklich zu fühlen, ruhig und still zu werden und dem Prozess zu vertrauen? Oder willst du das Gefühl ganz schnell weghaben? Lenkst du dich ganz schnell ab? Versuchst du, diesem unangenehmen Gefühl schnell zu entkommen? Oder kannst du erstmal da bleiben? Kannst du erstmal in der Wut sein? Kannst du erstmal diese Wut fühlen, diese Traurigkeit, diese Angst, diesen Neid? Und dann schreib dir mal auf, was für Momente triggern dich. Erinner dich mal an die nächsten Wochen oder die letzten Wochen. was war in den letzten Wochen für dich? Was waren Momente, die dich getriggert haben, die dich geärgert haben, die dich verletzt haben? Und dann geh nochmal zurück in diesen Moment, ja, such dir wirklich einen konkreten Moment aus und dann verbinde dich mit dem Gefühl. Was konkret hast du da gefühlt? Hast du dich ungerecht behandelt gefühlt? Hast du dich nicht gesehen gefühlt? War das, ja, Wut, die da drunter lag? Und was ist dieses Bedürfnis hinter dem Trigger? Weil häufig ist es ein Bedürfnis unseres inneren Kindes, was sich in dieser Situation ungerecht behandelt, nicht gesehen gefühlt hat und so weiter. Also was hätte dein inneres Kind in diesem Moment gebraucht? Und wie kannst du dir das, was dein inneres Kind in diesem Triggermoment gefühlt hat oder was es braucht, wie kannst du dir dieses Bedürfnis selbst erfüllen? Ja, zum Beispiel, wenn du dich in einer Konversation absolut nicht gesehen gefühlt hast und du kennst dieses Gefühl aus deiner Kindheit, kannst du dich selbst sehen? Kannst du selbst deinen Wert erkennen? Kannst du dich selbst ernst nehmen? Kannst du dir selbst diese Liebe schenken, die du dir in dem Moment gewünscht hättest? Und eine weitere letzte Frage, die uns auch hilft, unserem Ego auf die Schliche zu kommen, beziehungsweise unser Ego einfach besser kennenzulernen, ist ja, uns diese Liste anzuschauen, dieser 7 Todsünden oder dieser 7 Schattenanteile oder auch 9 Schattenanteile, auch gerne mit dem Enneagramm arbeiten und dann zu schauen, ja, welche dieser Schattenanteile, auch als ich vorhin darüber gesprochen habe, ja, wo hat es bei dir geklingelt? Wo sagst du, ja, kenne ich, ist ein Thema für mich, kommt immer wieder hoch. Ja, und da, wie gesagt, total ehrlich zu sein. Und in welchen Momenten innerhalb meines Lebens
erfahre ich dieses Gefühl, diesen Schattenanteil? Wann zeigt er sich? Wann falle ich da sozusagen auch aus meinem höchsten Selbst? Ja, wann komme ich ins Recht haben? Wann, weiß ich nicht, lästere ich? Wann mache ich andere klein? Wann stelle ich mich über andere? Und so weiter. Ja, und dann eben, was ist, und das ist immer die Frage, ja, was ist das Bedürfnis, was dahinter liegt, meines inneren Kindes? Was kann ich mir heute als Erwachsener selbst geben? Wo kann ich mir mehr Liebe schenken in diesem Bereich? Ja, es geht definitiv darum, eine liebevolle Beziehung mit unserem Ego zu gestalten, auch eine wachsame und neugierige, ehrliche Beziehung mit unserem Ego zu gestalten und mit Mitgefühl auch mit uns selbst umzugehen. Ja, weil wie gesagt, niemand macht das gerne, niemand fühlt sich gerne so. Aber es sind tiefe innere Wunden, die uns dazu führen, häufig uns so zu fühlen, so zu denken, uns so und so zu verhalten, also in diesem Gefühl der Trennung zu verweilen. Und da gilt es wirklich auch darum, mitfühlend mit uns zu sein. Und diese Wunden brauchen häufig sehr viel Zeit, ja, um angeschaut zu werden, um gefühlt zu werden, um geheilt zu werden. Aber jedes Mal, wenn ein solcher Moment auftaucht, ist es immer eine Einladung, ich möchte gefühlt werden, ich möchte gehört werden, schau mich an, ja. Jedes sogenannte negative Gefühl, jeder Schattenanteil, der sich in deinem Leben zeigt, ist immer ein Tor zur Freiheit. Und in diesem Sinne schließen wir den heutigen Podcast ab. Wow, that was a ride, oder? Ganz schön tief, ganz schön lang. Wahrscheinlich hast du diesen Podcast über mehrere Etappen gehört. Ich hoffe, es war spannend, ich hoffe, es war erkenntnisreich. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Du hattest vielleicht einige Aha-Erlebnisse. Ich würde mich unheimlich über dein Feedback freuen, wenn du Lust hast, mir eine positive Bewertung zu hinterlassen, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest. Ja, dieser Podcast ist komplett werbefrei. Dieser Podcast ist komplett kostenlos für dich. All das, was ich hier an Arbeit und Energie reinstecke, ist mein Geschenk an dich, an alle, die das hören. Und ich würde mich total freuen über ein paar liebevolle Worte von dir bei Apple iTunes oder bei Spotify. Und wenn du das Gefühl hast, diese Podcast-Folge würde auch anderen Menschen weiterhelfen, dann gerne diese Folge teilen bei Social Media, wenn du magst, an deine Freunde, Familie weiterschicken. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir. Ich verneige mich vor dir, ich verneige mich vor deiner Seele, vor deinem Licht und ich verneige mich auch vor deinem Ego, ja, weil dieses gehört auch zu deiner menschlichen Erfahrung dazu. Ja, sie gehört zu dieser Erfahrung dazu, uns mit dem Ego auseinanderzusetzen. Ich danke dir, dass du hier bist mit all dem, was dich ausmacht. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wiedersehen. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga- und Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder einer der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.